Down the Rabbit Hole, der TU Dresden Biologie-Podcast. Von und mit Cosima Sagona, Leonie Hobum und Oliver Zierau.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Down the Rabbit Hole, dem Biologie-Podcast der TU Dresden, mit Oliver Zierau, Cosima Sagona
und Leonie Hobum.
Hallo! Heute geht's um ganz coole Tiere, nämlich Oktopoden. Aber bevor wir damit anfangen, haben wir eine wichtige Frage an Cosi, dass sie uns unsere Frage gibt.
Genau.
Aus ihrem Fragensack. Zieht ihr?
Zieh.
Ich ziehe. Okay. Die heutige Frage ist, euer Lieblingsalbum.
Musikalbum?
Ja.
Of all time?
Nee, keine Ahnung.
Fotoalbum. Also die Bilder meiner Grundschulklasse.
Musikalbum.
Ja.
Of all time oder gerade eben? Kannst ja beides sagen. Also bei mir zum Beispiel ist es, ist halt auch schwer, weil wenn es darum geht, da sind einfach viele Songs drauf, die ich gerne habe, dann wären wir bei entweder Hurry Up We're Dreaming von M83 oder Out of the Blue von Electric Light Orchestra. Aber wenn es um Kompositionen, allgemein Kompositionen des Albums geht, dass das Album in sich geil und stimmig und nice ist, dann bin ich ein bisschen eine Basic Bitch und muss sagen, das neue Album von Billie Eilish.
Das wollte ich auch sagen. Das wäre das neue Album wäre auf jeden Fall mein Jetzt-Favorite, was ich gerne auch so im Ganzen höre. Ist einfach sehr schön gemacht. Aber ich glaube tatsächlich irgendwie Nevermind von Nirvana, All-Time-Favorite. Aber der ist ja auch nicht kompositionsmäßig jetzt perfekt, aber ich mag eigentlich fast alle Songs.
Wenn es um Konzeptalben geht, müsste ich irgendwas von Alan Parsons Project nehmen, weil das ist für mich immer die besten Konzeptalben, aber das ist auch wieder so ein bisschen sehr affektiert. Weiß ich gar nicht. Sgt. Pepper? Ja, könnte man sogar sehr sagen. Ich weiß, aber ändert sich bei mir auch so zu häufig, als dass ich da. Und jetzt so seit früher hat man ja immer noch Alben ganz gehört. Das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Also wirklich überhaupt nicht mehr. Dass ich höre mir die vielleicht einmal durch und dann schaffle ich mir die Titel rüber, die ich weiterhören will, und die restlichen versinken in der Bedeutungslosigkeit.
Ja, außer man legt mal eine Platte auf. Deswegen sind tatsächlich die meisten Alben, die ich gerne mag, auch irgendwelche älteren Sachen, weil das die einzigen Sachen sind, die ich auch repeatedly noch im Ganzen höre, weil ich halt eine Platte auflege. Zum Beispiel Hunky Dory von David Bowie ist auch ein sehr gutes Album.
Ich habe keinen Plattenspieler mehr, schon seit 98 oder so.
Ja, ich bin richtig pretentious hier. Also ich habe auch keinen eigenen Plattenspieler tatsächlich. Ich nutze das nur aus, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin oder bei meinen Geschwistern. Alle meine Geschwister haben nämlich die Plattenspieler von meinen diversen Onkels abgestaubt und ich habe keinen davon mehr gekriegt.
Wohl nicht genug Onkel.
Also das war ein bisschen, wie dieser Auswahl getroffen wurde, war tatsächlich nicht ganz fair. Aber naja, ist okay.
Vielleicht auch, weil du die Kleinste bist.
Ja, eben.
Aber es war einfach nichts mehr übrig.
Ja, ich war auch definitiv, stand so daneben, also ich hätte auch gerne Plattenspieler. Und dann war es so, nee. Ja,
für dich haben wir noch einen Kühlschrank.
Kühlschrank habe ich auch nicht gekriegt.
Oh Gott, ist echt immer zu kurz gekommen. Ja. Außer bei der Länge.
Definitiv. Ja, meine eine Schwester ist ein bisschen kürzer geblieben. Und dafür hat sie, obwohl ich glaube, ihr Plattenspieler war kaputt, als sie den gekriegt hat. Also letztendlich.
Gott.
Okay.
Gut. Fangen wir mit den Oktopoden an. Aus lauter Tradition und weil ich auch derjenige bin, der höchstwahrscheinlich am meisten gehasst wird, würde ich die Taxonomie mal kurz durchhecheln. Muss einfach sein. Und dann mit noch was ganz Allgemeinem anfangen. Also Taxonomie. Oktopoden sind Mollusken, ne? Weichtiere, wissen wir, glaube ich, alle. Und sind damit verhältnismäßig nah verwandt mit Schnecken und Muscheln. Und da sehen wir gleich diesen immensen Unterschied, was für unterschiedliche Viecher das sind. Das können wir im Weiteren auch kurz nochmal besprechen. Und unter den Korbfüßlern, also Cephalopoden, wo die Oktopoden dann zugehören, gibt es quasi nochmal drei Gruppen. Einmal die Perlboote, Nautila, die zeigen uns, glaube ich, auch diese Nähe noch zu den Schnecken, ne? Dadurch, dass sie ja auch so ein Skelett und ein Schneckenartiges, aber nicht am Boden, sondern schwimmen, die das als quasi Auftriebskörper benutzen. Und dann haben wir die beiden, die 10-armigen und die 8-armigen Tintenfische und wie der Name Oktopoden, also da ist ja das Wort acht drinnen, ne? Acht Beine. Naheliegend sind die Oktopoden ja achtarmige Tintenfische.
Ja, so Beine haben sie eigentlich gar keine, Olli.
Aber Pordi heißt Bein.
Ja, aber es sind Arme.
Die benutzen zwei davon manchmal als Beine, da kommen wir aber nachher zu.
Okay, kommen wir nachher zu.
Okay, gut. Und jetzt so das Allgemeine. Was ich super cool fand, war Aristoteles, der alte Dude, der hat ungefähr 350 vor Christi gemeint, also er wusste noch nicht, dass das 350 vor Christi ist.
Ja. Es ist 350 vor Christi. Wer ist da? Christi? Vor wem?
Genau. Der meinte, jetzt mal auf Deutsch übersetzt, der Oktopus ist ein dummes Geschöpf. Und er nähert sich sogar der Hand des Menschen. Und lässt man ihn ins Wasser, ist ein ordentliches und sparsames. Aber dieses, der Gedanke, dass der Oktopus dumm ist, werden wir ja im Laufe dieser Folge, glaube ich, hören, dass genau das nicht stimmt. Das macht Oktopoden halt so besonders. Und der zweite Gedanke, den ich dazu hatte, war, wenn wir uns Aliens vorstellen, mit ganz vielen Fernsehserien und sowas laufen die Aliens herum und die sehen ja alle immer aus wie, ja, im Prinzip wie Menschen, ne? Ein bisschen größeren Kopf, andere Hautfarbe, aber sonst sehen die ja ganz häufig sehr ähnlich aus wie Menschen. Und eigentlich sind Oktopoden, finde ich, so das, was wir auf diesem Planeten haben, was am ehesten wir uns vorstellen könnte, dass es eine Alien-Lebensform ist, weil es halt so anders vom ganzen Körperbauplan ist und trotzdem sehr intelligent als irgendwelche anderen Tiere, die wir sonst als intelligent sehen würden.
Und es gibt ja auch Alien-Darstellungen mit Tentakeln.
Ja.
Ja, was ist denn, welche Serie ist das denn? Ist das, wo die Aliens, ist es Simpsons, South Park, wo dann immer nur so zwei grüne Tentakel
genau, das stimmt,
das ist
Simpsons. Simpsons. Die sehen tatsächlich aus wie Oktopoden, aber das Gros, also wenn man jetzt mal sagen würde, 80% aller Aliens sehen, werden so im Prinzip ausgestellt wie Menschen mit ein bisschen kleinen Modifikationen, ob das spitze Ohren sind oder
blaue Haut.
Ja, oder wie so ein Wookie mit einfach nur Fell. Also, naja.
Ich finde es aber ziemlich self-aware von Aristoteles, dass er sagt so, hey, du bist ja dumm, du näherst dich mir, weil ich weiß, dass wir alle Arschlöcher sind so, und du solltest dich mir nicht nähern, aber du tust es trotzdem, du dummes Vieh.
Naja, Aristoteles, weil so. Der hat ja auch unter anderem aufgeschrieben, aber höchstwahrscheinlich konnte er auch nicht so gut zählen. Was Blödsinn, weil er auch sehr viel zur Mathematik gemacht hat, aber er hat aufgeschrieben, dass Spinnen sechs Beine haben, ne? Und Oktopoden sind ja die Spinnen des Meeres.
Nichts keiner.
Was die Beine anzählt. Also, naja. Aristoteles. Jetzt, da meine Frau das hört, gibt's Ärger, dass ich den Unnasses geärgert habe.
Ja, aber stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt so, du vertraust mir? Du bist ja dumm. Du bist ja dumm.
Idiot.
Kommst du in meine Nähe? Ja, selbst schuld.
Ich dachte gerade eher nur dran, also natürlich ist 350 vor Christus eine Weile her, aber es ist auf jeden Fall nicht so eine Weile her, als dass Spinnen sechs Beine gehabt haben.
Nee, das hat sich gar nicht geändert. Ach so,
wolltest du gerade überlegen, ob das irgendwie vielleicht sich da noch nicht entwickelt hatte?
Ja, nee. Ob das ja, wirklich einen Sinn hatte, aber ich meine, Mathematik heißt ja auch nicht, dass man gut zählen kann, ne?
Ja, ach, das letzte Basic Fact, was ich jetzt noch dazu in den Topf werfen würde, ist, dass Oktopoden auch noch ziemlich alte Gruppe Taxa sind. Und zwar ungefähr 350 Millionen Jahre sind die ältesten als Oktopoden identifizierbaren Fossilien, die wir bis jetzt kennen. Was natürlich so ein bisschen schwierig ist, da die sich ja auch nicht so gut fossilieren, da sie ja wenig Knochen haben oder harte Substanzen, ist das auch, glaube ich, wiederum ein kleines Problem.
Also unsere letzten gemeinsamen Vorfahren waren anscheinend so vor 600, 700 Millionen Jahren.
Ja.
Genau.
Aber zu 350 Millionen Jahren war's, was die Wirbeltiere anging, war noch nicht so viel los. Also es gab noch keine richtigen Reptilien.
Wirbeltier was not it zu der Zeit.
Ja.
Nee, aber wenn wir gerade schon noch mal ganz kurz in der Zeit 350 vor Christus uns bewegen, das war auch so ungefähr die Zeit, wo der Krakenmythos entstanden ist und ich bin da ein bisschen in ein Loch gefallen und muss deswegen diesen Fact raushauen, woher der Krakenmythos überhaupt kommt. Der basiert nämlich zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Giant Squid, was ja nun kein Oktopus ist, sondern ein Tintenfisch mit 10 Armen, beziehungsweise mit acht Armen und 2 Tentakeln. Das ist nämlich tatsächlich nicht dasselbe. Die Arme haben überall so Saugnäpfe. Und die Tentakel haben die nur am Ende und sind sonst glatt. Genau, aber der Mythos kommt vom Giant Squid, wird aber, das wird aber auch, wenn das jetzt irgendwie in irgendwelchen...
Der von Harry Potter?
Naja. Giant Squid. Der, also wenn der Giant Squid dargestellt wird, also auch zum Beispiel Harry Potter Fanart oder irgendwie sowas, oder generell, wenn es Geschichten gibt, wo dieser Mythos benutzt wird oder wie das irgendwie dargestellt wird, dann wird das eigentlich immer dargestellt als Oktopus. Dabei basiert das überhaupt gar nicht auf einem Oktopus.
Das ist faszinierend.
Und das fand ich total interessant. Also es ist kein Krake. The Kraken ist eigentlich kein.
Wie groß sind die so?
Also die Giant Squids haben, glaube ich, Tentakel bis zu 10 Meter.
Ja,
also
ja,
die sind richtig groß.
Aber das sind Hoch- und Tiefseekreaturen.
Ja, deswegen sieht man die halt auch so selten. Ich habe aber tatsächlich letztens ein Video gesehen von einem U-Boot, wo dann so ein Vieh vorbeigeschwommen ist. Und die haben ja auch so creepy Augen. Und dann, oh, also das generell, mich würde kein Geld der Welt würde mich in ein fucking U-Boot kriegen. Habt ihr gehört, dass jetzt schon wieder irgendein Milliardär ein U-Boot bauen will, um zur Titanic runterzugehen, um zu beweisen, dass das klappt?
Dass es geht, dass er nicht.
Im Gegensatz zu dem davor?
Ja, ja. Das finde ich richtig lustig und ich hoffe, dieses Mal benutzen sie so ein Wii-Lenkrad anstatt des PS4-Controllers oder was auch immer. Nee, Xbox war es, ne?
Naja, ich glaube, diesmal werden die ein bisschen mehr drauf aufpassen, aber ja, als Milliardär kann man halt entweder in Weltraum fliegen oder zur Titanic runtertauchen. Die zwei Möglichkeiten gibt es, sonst bist du raus aus dem Milliardärsclub.
Ja, und man kann bei beim richtig dumm draufgehen.
Ja, und ich meine, ab einem gewissen Punkt wissen wir alle, wird kein Belohnungshormon Dopamin ausgeschüttet. Du brauchst immer mehr Reize und dann ist der nächste Reiz halt, boah, die sind halt gestorben, voll krass. Guck mal gucken, ob wir das schaffen. Das ist bestimmt ein ganz cooles Gefühl für die Leute.
Weiß echt nicht, ob mir das Dopamin geben würde, du. Bin ich ganz ehrlich?
Du hast ADHS.
Ich
glaube, die gibt wenig Belohnungshormone.
Wollten wir hier irgendwie die arme Kosi an die Wand stellen? Oder?
Wir haben ja schon mal in einem Podcast über die ADHS geredet.
Ja, ihre Schwester war ja aber der Meinung, dass wir alle drei das haben. Ne? Also, ich sag mal.
Okay, also
auch da einen kleinen Shout aus. Wir haben das mitgekriegt.
Nach diesem Callout ich zurück zum Thema. Genau, so viel zum Mythos Kraken.
Aber es gibt auch noch Riesenkraken, wobei die sind meines Erachtens pazifisch, also sehr unwahrscheinlich, dass die im Mittelmeerraum irgendwie mal gesichtet wurden.
Die sind auch nicht ganz so groß.
Nö,
also der pazifische
Riesenoktopus
ist ja die größte Oktopusart und der hat, glaube ich, Tentakellänge von 5 bis zu 5 Meter, dementsprechend eine Spannweite von bis zu 10.
Ja, wobei ich glaube, das würde reichen. Für so einen Mythos wird das reichen. Ich meine, wenn du so ein
True. Also wenn mir ein Oktopus mit 10 Meter Spannweite entgegenkommen würde, würde ich tatsächlich auch nach Hause fahren und sagen, du, Leute.
Genau, der war so groß.
Der war ganz schön groß. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber der war ganz schön groß.
Vor allem, ich glaube, ab dem Punkt, wo irgendwas
insbesondere
dreimal
Männer,
so.
Männer würden es ja erzählen und die, da wisst ihr ja sowieso, die haben ein gewisses Problem mit Größe einschätzen.
Der war 20 Meter groß.
Genau. So, ach ja, eine Sache habe ich hier noch auf meiner Liste zu dem ganz Allgemeinen stehen. Es gibt knapp 300 Arten von Oktopoden. Also das ist eigentlich auch gar nicht so wenig, es ist schon eine relativ große Gruppe an.
Ja, es gibt, hast du 800 oder 300 gesagt?
300.
300, genau.
289 habe ich gefunden. Ob das jetzt wirklich die hochakute Zahl ist, das sowas ändert sich auch gerne mal.
Ja, ich habe auch so um die 300 habe ich gefunden. Aber wie gesagt, der größte ist der pazifische Riesenoktopus, habe ich ja schon gesagt. Aber der kleinste ist der Pygmäenoktopus. Der wird nämlich nur 3 Zentimeter groß, was ich richtig, richtig cute finde.
Das ist so süß.
Der Mimikoktopus ist am besten im Tarn. Der gewöhnliche Oktopus ist der am häufigsten vorkommt. Der wird nur bis zu 1 Meter groß. Und der giftigste ist der blau geregelte Oktopus.
Genau. Und jetzt, da hat mir Kosi gerade mal schon die Hälfte meiner Liste abgeräumt. Upsi. Mit ihrem, wie hieß denn dieses Spiel, was wir als Kinder mal gespielt haben, da mit den Karten und Autos drauf.
Quartettwissen.
größter Oktopus, erster Nenner.
Warte, wie ist der ganz kleine Pygmäen? Nee.
Pygmäen-Oktopus.
Pygmäen-Oktopus, der hat auf jeden Fall die 10 an Niedlichkeit im Quartett, würde ich sagen.
Ja. Da stell ich mir vor, so ein 3 Zentimeter Ding. Das ist so ungefähr groß wie eine Weintraube.
Wenn die schlüpfen, sind die ja auch alle. Sind sogar höchstwahrscheinlich der Nachwuchs vom Riesenoktopus so verhältnismäßig klein. Ne?
Ja, gut, also, aber ich meine, das sind dann halt Erwachsene. Also stell mal vor, die könnten reden, ja? Und du sprichst den so an und so, hallo. Und dann kommt so, ja, so ein ausgewachsener Mann. Was willst du? Ich bin 40,
Das hat so ein bisschen was vom Plankton.
Ja, aber da nennst du ja gerade den Punkt. Das ist auch wiederum, wir können ja mal so immer die Sachen abhaken, wenn wir da drauf zu kommen, was so anders ist an denen. Die haben sehr, sehr kurzes Leben. Selbst die größten Oktopoden werden maximal 5 Jahre alt. Also insofern, das ist schon mal ein ganz, ganz anderes Ding. Insbesondere intelligente Tiere, die ganz kurzes Leben haben, gibt's eigentlich sonst gar nicht.
Nee, das sind die einzigen, weil wenn wir jetzt uns Menschen als Primaten mit reinnehmen und sonst gibt's noch an komplexen Denken eigentlich nur so Wirbeltiere, die wirklich komplex denken. Und das sind zum Beispiel Elefanten, Papageien und Wale halt. Und die leben halt alle relativ lang. Also da sind wir ja eigentlich noch die kurzlebigsten drin unter der Gruppe. Weil ja auch Papageien hört man ja immer wieder, wenn Leute Papageien als Haustiere haben, dass die ja um einiges überleben.
Den hat mein Urgroßvater schon auf der Titanic dabei gehabt.
Genau so. Und dann im Vergleich natürlich dazu, dann den Oktopus zu haben, der auch eine extreme Intelligenz ausbildet. Da werde ich auf jeden Fall später nochmal vielleicht drauf kommen, wenn Olli mit seiner Taxonomie.
Nee, Taxonomie habe ich, glaube ich, abgehakt. Viel tiefer wollte ich da gar nicht reingehen.
Okay. Dann würde ich da mal einsteigen, vielleicht ein bisschen. Das komplexe Denken oder das komplexe Gehirn bei Wirbeltieren hat sich relativ ähnlich entwickelt. Also die Struktur ist sehr, sehr ähnlich bei diesen Wirbeltieren. Auch wenn die sich jetzt nicht alle aus einem gemeinsamen Vorfahren, der sehr intelligent war, entwickelt haben, ist aber die Struktur ähnlich. Aber bei Oktopoden ist die ganz anders, denn Oktopoden haben zum Beispiel ja eigentlich 9 Gehirne, also die haben ein zentralisiertes Gehirn im Körper und ein Gehirn pro Bein oder Arm, je nachdem.
Die hängen ja aber schon eigentlich zusammen.
Ja, genau, die hängen zusammen, aber man kann sich das so vorstellen, das sind so exekutive Gehirne, die in den Tentakeln sitzen und ein Entscheidungsgehirn, was in der Mitte sitzt und viel halt die Entscheidung steuert. Aber was wir als Menschen uns ja merken, keine Ahnung, wenn ich zum ersten Mal eine komplexe Sache, eine schwierige Sache mache, merke ich, dass mein gesamtes Gehirn da irgendwie Rechenkapazität aufwendet. Keine Ahnung, wenn ich jetzt an Laborarbeit denke, wenn ich das erste Mal mache, muss ich an jede einzelne Sache denken und das wirkt super komplex und ich muss so höchste Konzentration aufwenden, um diese Aktion zu machen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt geht es dann von sozusagen unserem aktiven Gehirnbereich in dieses, was man so umgangssprachlich als Muscle Memory oder geht es dahin über, dass man das relativ so aus einer reflexartigen Handlungen, diese komplizierten Aktionen machen kann. Und man kann sich das so vorstellen, dass diese Endgehirne eher so reflexives Handeln machen, also eben nicht nur wie beim Arzt, wenn dir der Arzt aufs Knie haut, Reflex, sondern halt auch lang häufig gemachte Dinge, die gelernt wurden, können durchgeführt werden durch diese.
Höchstwahrscheinlich könnte ein Oktopus, wenn die schreiben lernen würden, mit jedem Arm einzeln schreiben.
Genau, genau. Und das ist irgendwie die Adaptation, so wird es vermutet, dass es einfach eine komplexe, schwierige Rechenleistung ist, 8 Extremitäten zu haben, mit denen du unterschiedliche Sachen machst. Weil wenn wir uns vorstellen, wie viel Rechenleistung das erfordert, mit unseren beiden Beinen und unseren beiden Armen jeweils unterschiedliche Sachen zu machen, allein dieses typische, ich reibe mir über den Bauch mit der einen Hand und klopfe mir auf den Kopf mit der anderen Hand, das ist ja eine hochkomplexe Leistung für uns Menschen. Und Oktopoden machen das die ganze Zeit.
Ja, ich würde aber nochmal eben das, was du vorhin gesagt hast mit dem Gehirn von uns Wirbeltieren und Oktopodengehirn. Ja, du hast vollkommen recht. Wir haben ja eigentlich faktisch zweimal höhere Intelligenz entwickelt. Wir wissen es nicht, ob es bei Dinosauriern auch nochmal, aber wir nehmen mal ja, Vögel sind ja Dinosaurier. Also einmal bei Vögeln und einmal bei Säugern. Aber der Unterschied, da ist natürlich eine Menge zugekommen, aber ich glaube, der Unterschied ist lange nicht so groß wie von Oktopoden zu den anderen Mollusken. Ne? Also die anderen Mollusken, da ist ein ordentlicher Sprung. Ne?
Naja, aber allein wenn man denkt bei Muscheln, wenn du an andere Muskeln denkst, so bei Austern, die haben ja nicht mal eine Schmerzweiterleitung und eine Nerven. Also das ist ja eine absolute Schere, die da...
Ja. Vom Unterschied, und umso interessanter halt, ne, dass das.
Also wenn wir darüber reden,
dass Oktopoden intelligent. Ist es jetzt eigentlich Oktopoden oder Oktopusse?
Oktopussis. Du kannst beides sagen. Also das Gängigere ist eigentlich Oktopoden, aber du kannst Oktopusse als Mehrzahl von Oktopus. Was wiederum da lang liegt und
an Latein.
Ja, nee, ja, gerade mal nicht Latein. An Latein. Ne? Es ist ja halt ein Oktopus, wenn es ein lateinisches Wort wäre, wäre das Oktopod.
Ah, ne, stimmt, PSP, das ist Fuß I. auf Latein, ja, aber ja.
Es ist, aber nee, es ist griechisch, also es kommt vom Griechischen und dadurch ist die Mehrzahl anders.
Ja, os io umo i urmisus, ja, Oktopi wäre es dann.
Ja.
Okay, eigentliche Frage, die ich stellen wollte, wenn wir darüber reden, dass Oktopoden oder Oktopusse sehr intelligente Tiere sind, ist natürlich immer so, was ist Intelligenz, wie messen wir Intelligenz, woran machen wir das fest? Und das ist natürlich, ich meine, nicht mal bei Menschen wissen wir wirklich, wie wir das messen sollen. Also ja, klar, es gibt ein IQ, aber da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen so, was sagt das überhaupt aus und woran messen wir das? Die meisten Studien, die ich jetzt zu Oktopodenintelligenz gefunden habe, da haben sie halt ein bisschen geguckt, Komplexität und Anpassungsfähigkeit des Verhaltens und halt auch, wie schnell das Tier quasi lernen kann und also dazulernen kann und hier Langzeitgedächtnis und so weiter.
Darf ich eine Sache kurz einwerfen? Ich glaube, was so ein allgemeiner Mechanismus ist, was häufig gesagt wird, ist, wie lang kann ein Tier aushalten, etwas, also sozusagen die Verzögerung von Belohnung ist sozusagen ein wichtiger Faktor. Also, dass du dir nicht sofort das nimmst, was du möchtest, wenn es vor dir liegt. Also einen kleineren Reward, aber wenn du, also eine kleinere Belohnung, aber wenn du sozusagen mehr Arbeit reinsteckst und eigentlich währenddessen gar nichts bekommst, aber am Ende einen größeren, wie sozusagen diese, das habe ich häufig gehört, dass das so eine, so misst man auch tatsächlich, hat man schon Intelligenz bei Kindern bemessen, mit so einem Marshmallow-Experiment.
Wo man ihnen gesagt hat, dass, wenn ihr das jetzt nicht esst, dann kriegt ihr nachher zwei oder?
Genau, ich komme in 5 Minuten wieder rein und wenn der Marshmallow hier noch liegt, kriegst du einen zweiten dazu.
Ja, das habe ich mit Ü-Eiern gesehen. Aber das war, glaube ich, einfach nur für eine Werbung von
Ü-Eiern. Ja, aber die haben das quasi, diese Forschung haben die genommen. Es ist jetzt ja nichts,
was die haben eine Langzeitstudie gemacht daraus. Die haben quasi diese Kinder im Alter von, im Grundschulalter diese Frage gestellt und dann haben sie deren Erfolg im Rest ihres Lebens getrackt und die Kinder, die durchgehalten haben, waren sehr viel erfolgreicher im späteren Leben. Ja. Also,
stimmt, die habe ich auch, das habe ich auch mal, aber da ist ja auch, würde ich mir jetzt auch wieder die Frage stellen, was ist jetzt, ist das nur eine Korrelation oder ist das eine Ursache von dem anderen?
Naja, ich könnte mich, also ich denke ja, schon.
So naheliegend würde sagen, natürlich, wer strategisch denken kann und auch quasi auch langfristig auf ein Ziel hin, wird mehr Erfolg haben, aber vielleicht ist das auch mit was anderem verbunden, warum man Erfolg hat. Und das ist dann wiederum auch mit einer gewissen Strategie oder mit ein bisschen einer höheren Selbstkontrolle verbunden.
Das also, stimmt, das ist keine bewiesene Kausalität, das auf jeden
das
Fall.
Das würde ich auch sagen. Aber wäre auch schwierig zu testen, ne?
Sorry, Cosi, du wolltest eigentlich gerade anfangen.
Ach nee, ich wollte eigentlich bloß noch sagen, dass darauf basierend man dann natürlich guckt, okay, warum. Also was ist das im Körper, was diese Intelligenz ausmacht? Welche Faktoren jetzt irgendwie bei diesen Studien rauskamen, wo man sagt, okay, so und so ist das Verhalten und sowas, deswegen stufen wir Oktopoden als intelligent ein. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zu sprechen. Aber was ich halt interessant fand, ist, dass man sich halt erstmal die Neuronenzahl dann angeguckt hat, weil man sich halt dachte, okay, viele Neuronen wird wohl von einer gewissen Intelligenz zeugen. Und Oktopoden haben so um die 500 Millionen Neuronen. Und um das mal zu vergleichen, Bienen haben circa 1 Million, Frösche so 16 Millionen, Ratten, die ja auch als relativ intelligent gelten, haben 100 Millionen und Hunde so 600 Millionen. Also Oktopoden kommen dann schon in die, also kommen überholen sehr viele Wirbeltiere in der Neuronenanzahl und auch so in den als relativ intelligent eingestuften Wirbeltieren, da kommen sie quasi schon in die Nähe, was sehr interessant ist. Wenn man sich dann aber anguckt, wie die Neuronen miteinander verknüpft sind und vor allem auch wie viel interneuronale Verknüpfungen es gibt, das ist halt ganz anders aufgebaut als bei Wirbeltieren und halt auch weniger. Und es wird halt vermutet, dass das auch dass quasi die Intelligenz auch sehr viel damit zusammenhängt, wie viel die Neuronen untereinander verknüpft sind. Genau.
Jetzt, total witzig. Ich habe die gleichen Zahlen auch gefunden. Ich habe nur andere Beispiele dazu aufgeschrieben. 500 Millionen habe ich mir aufgeschrieben. Ist auch ungefähr die Anzahl, die Katzen und Papageien haben.
Aber oh, ich habe so Katzen eine andere Zahl gefunden.
Aber höchstwahrscheinlich ein Katzenhasser. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja auch, die meisten Vögel haben eigentlich weniger Neuronen als gleich intelligente Säuger, weil sie eine höhere Verknüpfung haben. Was bei den Oktopoden ja noch da reinkommt, ist, dass nur ein Drittel der Neuronen im wirklichen Hauptgehirn sind, ne? Oder
ja, so ja, zwei Drittel sind in den Armen.
Ich dachte jetzt nur gerade, als ihr die Hunde- und Katzenzahlen genannt habt, haben ja Hunde 100.000 mehr als Katzen. Und
also die Zahlen, die ich gelesen habe, da haben Katzen mehr Neuronen als Hunde.
Ah, okay, dann never mind. Dann ist es vielleicht einfach nur so ein unterschiedliche Individuen ja vielleicht auch. Oder hat jeder Mensch gleich viel? Weiß ich gar nicht.
Nee, garantiert nicht.
Nee.
Garantiert nicht. Also die Anzahl der Neuronen bei Menschen, ohne dass ich es jetzt weiß, die liegt ja um glaube ich, nochmal dem Faktor 10 fast drüber, über der Zahl von den Oktopoden. Aber müssen wir nochmal nachgucken. Also die ist deutlich größer nochmal. Die variiert aber von meinem Wissen, das müssen wir vielleicht aber trotzdem nochmal nachgucken, nicht so sehr wie die Größe des Gehirns beim Mensch. Die ist ja immens unterschiedlich und die Intelligenz ist gar nicht so. Es gibt also Leute, deren Intelligenzquotient wohl relativ nah beieinander lag und wo das Gehirn irgendwie fast doppelt so groß vom einen war versus dem anderen. Und
Die Kopfgröße hat nichts mit der Intelligenz zu tun, aber quasi was im Kopf drin ist. Wer hat das gedacht?
Das sind gute Nachrichten für meinen Mitbewohner. Der hat nämlich einen richtig kleinen Kopf.
Du hast so einen mikrozephalen Mitbewohner. Schönen Gruß.
Mikrozephal. Oh nein.
Ist das ein italienisches Ding? Keine Ahnung. Uiuiui. Okay, nun.
Nanokranio.
Jetzt ist er noch kleiner geworden. Von Mikro zu Nano.
Kranio.
Jetzt frage ich mich auch, ob es neben einem Mikropenis auch einen Nanopenis gibt. Ist eine Klitoris ein Nanopenis?
Gibt es nicht
Klitoris? Wir verdienen uns jedes Mal das explicit wieder, ne? Selbst beim Oktopoden.
Ich habe noch nicht über Hentai geredet.
Ich wollte auch gerade sagen, ich habe mir vorhin schon einen Hentai-Kommentar verkniffen.
Nein, okay. Wir waren bei der unterschiedlichen Menge an Neuronen.
Und Hirngröße.
Ich hatte das auch noch im Kopf. Ich habe das jetzt nicht neu nachgelesen. Aber war das nicht so, dass, wir haben ja größtenteils sozusagen beschützte Neuronen durch Gliazellen, die eine sehr schnelle Reizweiterleitung machen können. Und diese ungeschützten Neuronen sind
langsamer.
Und ich glaube, Oktopoden haben nur ungeschützte.
Das habe ich nicht nachgeguckt, aber es ist so, als Beispiel sind ja diese riesen Neuronen, die ja auch eine sehr schnelle Weiterleitung haben. Ne?
Weil die einfach dicker sind.
Genau, weil dadurch der Leitungswiderstand auch wieder sehr niedrig ist.
Also die haben quasi ein großes neurales Volumen, aber nicht so,
Aber ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob die Myelinscheiden haben.
Also ich habe das damals als Beispiel gelernt im Biounterricht und das hat sich seitdem einfach in mein Gehirn, glaube ich, reingesetzt.
Aber ich meine tatsächlich, mich da auch dran zu erinnern. Müssen wir nochmal fact-checken. Aber was mich dann wundert ist, ich meine, die reagieren ja wirklich extrem schnell auf Reize, vor allem so,
weil sie so dick sind.
Okay.
Also die Reizweiterleitung ist da auch ziemlich schnell.
So einen Unterschied macht. Ja.
Nee, quasi, weil dann auch total viel ein- und ausströmen kann. Also sozusagen, weil das dann passen, da habe ich mehr Rezeptoren auch rein.
Aber trotzdem keine saltatorische Reizweiterleitung.
Nee.
Sorry, das muss ich jetzt kurz einfließen lassen. Das war nämlich, das habe ich mir sehr, sehr krass, das hat sich festgefressen in meinem Hirn, dieser Begriff aus dem, 8. Klasse Biounterricht?
Ja. Ich glaube, da war das irgendwie um den Dreh rum.
Um das kurz zu erklären, saltatorische Reizweiterleitung ist halt quasi Neuronen mit Myelinscheiden dran und deswegen geht das quasi schneller, weil der Reiz überspringt sozusagen Teile der Neuronen, weil da Myelinscheiden drumherum sind.
Teile eines Neurons.
Teile eines Neurons, ja. Und deswegen sagt man quasi sprunghafte Reizweiterleitung. Deswegen,
also anderes kontinuierlich.
Genau.
Ja, die Intelligenz, wir sind bei der Intelligenz, ich habe mir auch so ein paar Fakten zur Intelligenz nochmal rausgesucht gehabt. Meines Wissens nach sind Oktopoden die ersten Nicht-Wirbeltiere gewesen, wo man nachweisen konnte, dass sie Menschen auseinanderhalten können, also einzelne Menschen auseinanderhalten können.
Ja.
Und da war in der Studie stand dann auch noch irgendwie das drin und dann auch Leute ärgern können, wenn sie stören. Also explizit sich an jemanden erinnern und den anders zu behandeln, das wusste man halt sonst nur von anderen.
Ich glaube, das war irgendwie mit einer TierpflegerIn, ja, haben die das gemacht und einer hat sich immer ein bisschen doof verhalten und die andere Person immer nett und dann hat der Oktopus aktiv nur den doofen Tierpfleger oder die doofe Tierpflegerin angespritzt.
Oh, das hätte mich richtig traurig gemacht, wenn ich dann den doofen Part hätte übernehmen müssen für die Studie. Ja. Oh Gott. Aber es gibt ja auch ganz viele Paper darüber, dass beziehungsweise auch einfach Geschichten darüber, dass Oktopoden Persönlichkeiten haben. Und da gibt es ein schönes Buch zu, das heißt Rendezvous mit einem Oktopus. Und das kann ich euch allen nahelegen. Das ist ein sehr, sehr nettes Buch, hat mir sehr gut gefallen. Und da geht es halt auch viel so um verschiedene Oktopoden und wie die so sind. So. Olli zeigt mir ein Foto von dem Cover von dem Buch.
Nee. Ist dein E-Book?
Nee. Ich habe das sogar mit. Ich wollte es nur nicht mit in die Bücherei hier schleppen.
Aber damit sie es dir nicht abnehmen.
Genau.
Hast du das schon gelesen oder die jetzt geholt? Oder?
Ich habe es da stehen gehabt, wollte es immer mal lesen und dachte jetzt so, als wir uns darauf vorbereiten, dann fange ich mal an, da drin zu lesen. Hab auch einen guten Teil davon gelesen, aber bin so, ich glaube, so 50 Seiten gekommen gestern noch. Also ich bin okay.
Das ist irgendwie nett.
Ja, durchaus ein Buch, was man empfehlen kann.
Ja, es ist eher eine. Ich würde es jetzt nicht beschreiben als wissenschaftliches Buch, sondern es ist
eine Hommage an Oktopoden und ist aber, da ist wissenschaftlich fundiert. Das ist ja eine Autorin, ne?
Mhm.
Die hat sich durchaus mit dem Thema beschäftigt, hat da durchaus auch Literatur gewälzt und auch mit Leuten gesprochen, um da informiert drüber reden zu können.
Ja.
Eine interessante Sache zum Thema, die Oktopoden können sich an Gesichter erinnern, ist nämlich, dass das wahrscheinlich nur damit zusammenhängt, dass die eine sehr gute Ortserkennung haben, wir Spatial Cognitive Ability, also dass sie gut sind, festzustellen, was in der Beziehung zu was anderem in einem Raum zum Beispiel ist, zum Beispiel in einem Gesicht, wie die Nase zu den Augen sich verhält, weil Oktopoden an sich haben, auch wenn die vielleicht Persönlichkeiten haben in Anekdoten, haben sie an sich keine komplexen sozialen Beziehungen miteinander und auch keine elterliche Fürsorge, das heißt nicht mal eine komplexe soziale Beziehung zu ihren Nachkommen und manchmal sterben, soweit ich weiß, auch
nicht nur manchmal.
Die Mütter sterben immer.
Ja, die Mütter sterben. Ja, das heißt, es ist an sich, alles, was ich jetzt gelesen habe, bin ich der Meinung, dass wir Menschen Tiere, die auch intelligent sind, sehr anthropomorphifizieren. Und das liegt daran, dass zum Beispiel alle Wirbeltiere, über die wir jetzt vorhin geredet haben, die auch sehr intelligent sind, die haben tatsächlich diese Intelligenz, also es gibt sozusagen diese Hypothesen darüber, so aus welchen Gründen entsteht Intelligenz. Also es gibt quasi evolutionären Druck, der dazu führt, dass Tiere intelligent werden. Und bei uns Wirbeltieren war das halt, gibt so zwei Hypothesen, die wahrscheinlich zusammenarbeiten. Das ist der soziale Evolutionsdruck und der ökologische Evolutionsdruck. Und wir haben diese Intelligenz unterschiedlich entwickelt, so, weil jetzt so ein Papagei, wenn wir jetzt sehr nahe Verwandte zu einem Papagei angucken, ist der ja nicht intelligent. Das heißt, nicht alle Vorfahren von diesem Papagei waren intelligent, sondern ab einem gewissen Punkt hatten diese verschiedenen intelligenten Tiere einen starken Selektionsdruck für Intelligenz und dann nennt man das konvergente Entwicklung. Das heißt, die haben sich nicht aus demselben Ursprung, der intelligent war, entwickelt, sondern die haben sich mit demselben Evolutionsdruck dahin entwickelt. Und dieser soziale Evolutionsdruck ist quasi das, was wir Menschen auch viel so spüren, dass Intelligenz uns hilft, wenn wir in komplexen sozialen Strukturen leben. Also wenn die quasi wichtig werden, diese komplexen sozialen Strukturen, wird es auch wichtig, dass wir ja immer miteinander in der Art konkurrieren und dass es dann zum Beispiel Betrug erkennen und Allianzen bilden, sind alles Funktionen, die dann mit Intelligenz kommen. Und je intelligenter ja auch deine Gegenüber werden, desto intelligenter musst du werden, um deren Betrug zu durchschauen. Und dadurch kann sich Intelligenz halt relativ gut hochschaukeln über einen Zeitraum. Und das ist halt bei Primaten, Elefanten, Papageien und Walen halt extrem so. Die haben auch diesen ökologischen Evolutionsdruck, also zum Beispiel komplexes Nahrungsfinden. Also zum Beispiel, wenn du viele verschiedene Sachen isst und sammelst, dann ist das schwierig und dann musst du intelligent werden, um das zu können. Aber das Ding ist, dieser ökologische Evolutionsdruck scheint bei den Oktopoden ziemlich alleine vonstatten gegangen zu sein. Und deswegen ist quasi meine, glaube ich zumindest, dass da die Sozialität und die Persönlichkeit, was das angeht, nicht so stark vorhanden ist, wie jetzt bei Wahlen zum Beispiel.
Würde ich vollkommen so unterschreiben. Das wäre schon so wieder auf dieser imaginären Liste. Warum sind Oktopoden so was anderes als wir? Neben dem relativ kurzen Leben ist das halt, dass sie überhaupt nicht sozial sind und auch überhaupt kein Kontakt zu ihren Eltern haben. Ne? Allen andere intelligente Tiere haben eine relativ lange Kindheit, inklusive uns, weil wir da ja extrem sind, und da einen intensiven Kontakt in der Zeit mit den Elterntieren oder wenigstens minimal mit der Mutter. Also bei einigen Orang-Utans zum Beispiel und bei Elefantinnen auch nur mit den Muttertieren, aber immerhin das. Und bei Oktopoden, der Vater stirbt meistens quasi direkt nach der Kopulation, wird häufig auch von der Mutter sogar
verspeist,
verschnabuliert.
Das Last Meal.
Ja, genau. Ja, also da ähnlich wie Gottesanbeterin, ne? Wenn du heute Abend ohne Kopf wiederkommst, sagt der Vater von der Oktopus, was natürlich ein blöder Witz ist.
Weil der Vater
adoptiert, auch nicht da sein könnte, dann kriegst du aber Ärger. Ja gut, das hat jetzt, glaube ich, keiner verstanden, weil, egal, einfach abhaken lassen.
Von der Oktopus-Teenagerin, ja.
Die Oktopoten-Mutter sind meistens noch bei dem Gelege, sorgen auch dafür, dass da gut Sauerstoff rankommt, also frisch Wasser, Wasserfluss, nehmen aber keine Nahrung mehr auf in der Zeit, beschützen die auch und sterben dann zu dem Zeitpunkt, wo die Jungtiere schlüpfen. Und manchmal dienen sie sogar die Muttertiere noch als Futter für die Jungtiere.
Also die Mütter verhungern quasi bei der Pflege und beim Beschützen der Brut, also der Eier. Und dann, wenn die Babys schlüpfen, ist die Mutter halt dann schon tot. Dementsprechend ist da überhaupt keine Beziehung zu den Eltern da. Und Oktopoden zeigen ja eine sehr hohe so Behavioral Plasticity, also sind in der Lage, sich sehr krass anzupassen an wechselnde Umstände, in denen sie sich befinden. Und es gibt halt die Theorie, dass das daran liegt, weil sie eben nicht von ihren Eltern lernen, wie man sich bewegt durchs Leben, sondern sie passen sich halt einfach, sie sind halt von Anfang an auf sich alleine gestellt und dementsprechend lernen sie halt einfach so learning by doing mäßig, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Und dass es so quasi entstanden ist, dass sie halt sehr anpassungsfähig sind, was ihr Verhalten angeht. Es gibt zum Beispiel Studien, wo gezeigt wurde, dass Oktopoden auch ihren Tagesrhythmus zum Beispiel anpassen, je nachdem, welche Jagdtiere, also welche Predators gerade da sind. Also wenn zum Beispiel, wenn man eine Oktopodenart nimmt, die normalerweise tagaktiv ist und Triggerfish da quasi mit hinpackt, die tagsüber auch aktiv sind und jagen, haben sich die Oktopoden angepasst und sind dann nachtaktiv geworden und haben quasi dann nachts gejagt, um eben halt diesen Triggerfish zu entgehen. Wenn du sie aber quasi mit Muränen zusammengepackt hast, die Muränen können halt auch in deren Unterschlüpfe rein, dementsprechend ist das kackegal für den Oktopus, ob er jetzt sich nachts oder tagsüber versteckt, weil vor den Muränen kann er sich nicht verstecken. Dementsprechend ist er dann tagaktiv geblieben. Also quasi je nachdem, wie die äußeren Umstände sind, können sie sich halt dann innerhalb von ein paar Tagen anpassen. Und wenn diese Umstände sich wieder ändern, halt auch wieder zurückgehen zu ihrem Ursprungsverhalten. Und das finde ich mega cool.
Ja, aber klingt in sich total logisch. Nur es gibt ja so viele Beispiele von Tieren, die wie Oktopoden ohne Kontakt mit ihren Elterntieren aufwachsen. Seien das oder nach dem Schlupf aus dem Ei selbstständig sein müssen. Ob das jetzt Fische sind oder ob das Amphibien oder Reptilien sind. Und die haben halt diese Plastizität im Allgemeinen nicht.
Ne? Ja, weil sie wahrscheinlich auch nicht die Intelligenzgrundvoraussetzungen dafür haben.
Ja, aber gut, dann ist aber wieder so diese Henne-Ei-Frage, ne? Was kam zuerst? Oder eigentlich müsste man differenzieren, was ist beim Oktopus anders als bei all denen, dass das getriggert hat, dass das seine Anpassungsschiene war.
Also, dazu und da kann ich was über sagen.
Zu Lenin. Ja, Lenin, was war denn das?
Also, wir hatten ja vorher auch über die Taxonomie geredet und wir wissen ja, dass alle anderen nahen Verwandten von den Cephalopoden eigentlich noch Schalen im gewissen Sinne besitzen. Selbst der Tintenfisch hat ja den inneren Schulp.
Ja.
Und
geiles Wort.
Ja, ich weiß, das ist gerade irgendwie mir in meinen Kopf reingekommen. Ein Schulp oder die Nautiler, die ja ihre Schneckenmuschel, fast wie eine Schnecke eben mit sich rumtragen. Und die gemeinsamen Vorfahren gehen eben eher in die Richtung Nautila und die gibt es ja auch schon unheimlich lange.
Ja, Ammoniten sind auch nahe Verwandte, ne? Kennt ihr sicherlich als Fossilien auch alle.
Ja, und dann war quasi die Theorie evolutionär ist, dass dann über einen gewissen Zeitraum Flexibilität und Anpassung an unterschiedlichste Lebensräume, also das nennt man zum Beispiel auch unterschiedliche Beutetiere, das nennt man Generalismus, dass man viele verschiedene Dinge zum Beispiel jagt, zum Beispiel wir Menschen sind auch Generalisten und das haben tatsächlich auch alle anderen intelligenten Tiere gemeinsam, dass sie Generalisten sind, dass sie sich gut anpassen können und das ist halt alles, das kann halt einfach sein, in gewissen Umweltzuständen, Umweltumständen haben halt alle anderen Tiere schon die eine ökologische Nische besetzt, die du nicht sozusagen, es ist keine frei, in der du besser wärst als irgendein anderes Tier. Das heißt, du pickst dann dir immer mal, klaust du dir aus der ökologischen Nische ein Beutetier raus, mal aus der und musst aber dafür halt viel, viel anpassungsfähiger sein als jetzt zum Beispiel ein Fisch, der immer dieselbe Art von Tieren jagt, weil der kann ja einfach, das kann alles mit Reflex passieren oder mit Instinkt in Anführungszeichen, wie der sich verhält, wenn der aus seinem Eichen schlüpft und der kann dann einfach sozusagen, da geht seine biologische Programmierung einfach an und der macht, also so ist es natürlich nicht, also Tiere sind natürlich keine Automaten, aber grundsätzlich kann man so niedriger intelligente Organismen von höheren unterscheiden, dass du keine Entscheidung treffen musst, weil es gibt nur eine Entscheidung, eine Richtung, die du gehst, aber Oktopoden müssen Entscheidungen treffen, das ist ganz spannend. Komme ich später noch dazu mit den Entscheidungen, aber dass diese höhere Flexibilität des Körpers, also dass sie halt die Schale abgeworfen haben, die haben quasi den Schutz sich, also natürlich nicht, haben sie sich dazu entschieden, evolutionsmäßig war die Flexibilität sinnvoller für sie als den Schutz mit sich rumzutragen und so und können halt damit zum Beispiel auch in kleine Verstecke und Öffnungen sich reinquetschen und auch andere Tarnungswege machen. Alles Verteidigungsmechanismen, die sich entwickelt haben, weil du einen total weichen und ungeschützten Körper hast. Und dann brauchst du halt diese Intelligenz und andere Verteidigungsmechanismen. Und ich glaube, darüber hattet ihr noch was zu Tarnung.
Ja, sogar ziemlich viel. Aber noch eine Sache vorher. Also eigentlich alle Cephalopoden haben keinen Schutz mehr, ne? Der Schulp hilft dem Kalmar oder der Sebia nicht, sich gegen irgendwas zu schützen.
Nee, aber das ist schwieriger für ein Jagdtier, ihn zu fressen, weil es ist ein bisschen anstrengender, also, als wenn du einfach nur so einen weichen.
Ja, aber ganz ehrlich, da ist ja nur ein kleiner Teil mit, die sind dann sowieso tot. Also ich glaube nicht, dass das evolutionär, würde ich mich jetzt, wenn ich da eine Wette drauf platzieren müsste, würde ich sagen, dass das bringt. Deren Schutz ist Flucht. Ne? Mhm. Also die sind ziemlich fix, die Kalmare. Die
Tintenfische.
Ja. Und noch dazu, hast du eben schon gesagt, aber ist vielleicht nochmal, ein Oktopus faktisch ist sein ganzer Körper weich, Ausnahme ist der Schnabel. Ne? Die haben einen Schnabel, der sieht sogar relativ ähnlich aus wie so ein Papageienschnabel, mit dem die Sachen zerbeißen können. Und die Größe des Schnabels bestimmt die Größe eines Lochs, wo ein Oktopus durchkommt. Wenn das Loch ein klein bisschen größer ist als die Schnabelgröße, kann sich ein Oktopus da durchquetschen. Und das ist natürlich auch ein sehr guter Verteidigungsmechanismus. Generell können wir sagen, wenn sich Tiere vor Fraßfeinden schützen wollen, müssen sie entweder schnell weg sein, sie müssen giftig sein. Das sind Oktopoden zum Teil auch.
Mhm.
Hat ja Kosi auch schon erwähnt, ne, mit dem blau geringelten Oktopus, der sehr, sehr giftig ist. Oder sie müssen gut getarnt sein, also nicht zu erkennen sein. Da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu, können Oktopoden ziemlich gut. Oder sie müssen stark gepanzert sein. Ne? Dann muss man nicht schnell sein, dann hat man auch als Schildkröte mit einem Panzer, ist man eigentlich auch einigermaßen sicher. Und da haben die halt einen relativ speziellen Weg gewählt.
Der Schnabel übrigens ist extrem hart. Sogar so hart, dass der zum Beispiel von Walen oder sowas nicht verdaut werden kann. Aber sie verletzen sich damit selber nicht. Und das liegt daran, dass der quasi, je näher er zum Äquivalent der Wange, was ein Oktopus hat, kommt, da wird er dann quasi weicher. Und deswegen beißen die sich zum Beispiel, also verletzen sie sich selber nicht mit ihrem eigenen Schnabel, obwohl der extrem hart und scharf ist.
Also die haben sozusagen eine Pufferzone.
Ja, so ein bisschen.
So eine knorpelige Pufferzone sozusagen.
Also von der da, wo Pottwale Kalmare auspupsen. Liegen ganz viele von diesen Kalmar-Schnäbeln.
Also die sind unverdaulich.
Oktopus-Schnäbel, nicht Kalmar-Schnäbel.
Oder nee, haben Kalmare haben die auch, ja, ja.
Ah, okay, ich dachte, die hatten nur den Schulp, okay.
Nee, die müssten ja die Sachen auffressen. Die.
Stimmt. Ich finde es auch lustig, dass Oktopoden Zungen haben. Also ergibt schon Sinn, aber ich finde die Vorstellung irgendwie weird.
Jetzt kommt ihr wieder zum Hantai, ne?
Nee. Achso, okay. Nee, ach, nee. Ich finde einfach, keine Ahnung, Oktopus sieht so anders aus als...
Was eine Zunge haben
als
sollte.
Was eine Zunge haben sollte. Ich denke, weißt du, ich weiß nicht. Das ist, als würdest du mir sagen, Oktopoden haben Lippen. So, stell dir mal vor, so ein Oktopus macht seine Beine, so seine Arme so breit und dann ist da so ein menschlicher Mund.
Ja, aber ich meine auch allein, dass das Wort Schnabel da dran ist, finde ich auch doof. Schnabel ist, fühlt sich nicht richtig an.
Sieht aber aus wie ein Schnabel.
Ja, ich weiß, ich habe die Bilder gesehen, aber es ist trotzdem
komisch.
Ja,
das ist wohl so. Gut.
Wir waren bei Tarnung.
Du hattest auch vorhin schon, als du da deine Liste mit den harten Facts.
Meine kleine Fun-Fact-Liste, ja.
Was ist denn das Besondere an der Tarnung von Oktopoden?
Sie ist nicht nur visuell, sondern auch strukturell.
Genau, das ist was. Also es gibt ja auch strukturelle Tarnung bei einigen anderen Tieren, die ist aber permanent. Ne? Mhm. Also wenn so ein Tier die Oberfläche nach macht, bei Insekten haben wir das ja häufig, ne? Ja. So dass sie aussehen wie ein
Insekt oder
genau,
sowas.
Oder wie ein Blatt aussehen oder so, aber das können die nicht ändern. Während Oktopoden halt ja so flexibel sind, dass sie die Struktur ändern können. Und dazu hatte ich auch so ein Fact gefunden, wo ich gedacht habe, so.
Es geht auch so überschnell.
Ja, unheimlich schnell. Und es gab eine Beschreibung, dass sie das mal untersucht hatten. Dann hatten ein Oktopus 177 Tarnwechsel in einer Stunde gemacht. Das heißt quasi konstant, der in der Minute zweimal oder fast dreimal eine andere Gestalt, Farbe oder sonst was angenommen.
Ja.
Und das muss doch schizophren sein, der Junge, das ist doch,
also, geht doch nicht. Das ist richtig krass. Aber das wird tatsächlich nicht nur für Tarnung benutzt, sondern auch für
Kommunikation,
genau. Also was ich zum Beispiel gelesen habe, ist das im Paarungsverhalten. Da werden die Farben nicht so viel benutzt, aber wenn sich zwei Oktopoden einfach nur begegnen, am besten so zwei männliche oder sowas, und dann wird quasi abgeschätzt, so kloppen wir uns jetzt oder nicht, dass da rausgefunden wurde, beziehungsweise gesehen wurde, dass wenn der erste Oktopus sich dunkel färbt und der zweite Oktopus sich dunkel färbt, dann wird sich gekloppt. Aber wenn der erste Oktopus sich dunkel färbt und der zweite Oktopus sich so hell beige färbt, dann zieht der zweite sich quasi zurück.
Die weiße Flagge raus.
Genau, es ist quasi der ganze Körper wird
die White Flag.
Zur weißen Flagge. Ich hatte danach auch einen harten Ohrwurm von White Flag von Dido, not gonna lie. aber fand ich cool. Also das ist jetzt kein bewiesener Fakt, sondern das war quasi eine Studie, die gesehen hat, dass diese Farbwahl korreliert hat mit Kampf oder Nichtkampf.
Ihr wart nicht dabei bei dem Tauchgang, wo wir bei uns im Hausriff den Oktopus so
nicht
lange
im
gesehen
Haus,
haben.
Nee,
sogar zwei. Genau, wobei ich war da nicht mehr, da war ich dann schon weggetaucht. Insofern kann ich nicht sagen, ob das jetzt zwei Männchen waren, die da konkurriert haben, oder ob das sogar schon Balztanz in Anführungsstrichen war. War aber auf jeden Fall unheimlich beeindruckend.
Das, was ich auch bei der Kommunikation noch interessant fand, war, dass sie, wie auch bei dem Kampf, der Kampfsituation jetzt, dass Oktopoden, was auch so ein Zeichen für Intelligenz ist, halt Abwägungen treffen können oder abwägen können und flexibles Verhalten zeigen. Zum Beispiel Oktopoden machen manchmal eine Partnerbewachung vor der Paarung. Also wenn du sozusagen schon weißt, oh, wir würden demnächst so, dann bleiben die erstmal da. Aber wenn ein größerer Konkurrent langkommt, dann versteckt sich der männliche Oktopus, wenn der zu groß ist. Und der ist dann so, das
was
scheint mir zu gefährlich irgendwie.
Lohnt nicht. Dafür lohnt es nicht.
Aber halt auch nicht immer. Und was auch eine Abwägung war, um nochmal auf die Tarnung zurückzukommen, nicht Kommunikation, weil das, wenn du quasi, gab es Experimente, wo du unterschiedliche Oktopoden auf dieselbe Fläche gesetzt hast, also auf denselben Untergrund oder dieselbe Umgebung mit derselben Ausrichtung, dass die trotzdem unterschiedliche Dinge zeigen. Also sozusagen die Maserung ist individuell. Das heißt, die Oktopoden entscheiden individuell auch in unterschiedlichen Situationen. Selbst derselbe Oktopus am selben Ort masert sich mal so, mal so. Hm. Und das fand ich richtig, richtig spannend. Also das fand ich ultra cool.
Generell die Haut von Oktopoden ist ja super krass. Also zum Beispiel haben die ja auch, also sie können ja quasi sehen mit ihrer Haut. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber sie haben, wie wird das ausgesprochen? Haben sie in der Haut und damit können sie quasi mit der Haut Wechsel in Lichtintensität wahrnehmen. Also sie können jetzt nicht tatsächliche Bilder sehen, so wie wir, mit den Augen. Das machen sie auch mit den Augen. Aber sie können quasi Wechsel in Lichtintensität und sowas können sie auch mit der Haut wahrnehmen. Und das ist auch einer der Gründe, warum sie sich so schnell anpassen können. Weil das muss quasi nicht erst durch ihre normalen Augen wahrgenommen werden und dann quasi wird an die Haut gesendet, okay, bitte mach mal das und das, sondern das ist quasi direkt am selben Ort. Und schmecken können sie mit ihren Saugnäpfen übrigens auch.
Genau. Oder riechen, je nachdem, wie man das definieren möchte.
Ja, gut.
Aber das ist ja faktisch kein allzu großer Unterschied. Farbwechsel. Welches andere Tier fällt uns bei Farbwechsel ein?
Chamäleon.
Wie schnell geht das beim Chamäleon?
Nicht so schnell wie beim Oktopus.
Warum nicht?
Weiß ich nicht.
Nee, ich glaube, die haben ja irgendwie selber Farb.
Nee, das ist, glaube ich, der Unterschied. Da gibt es auch Unterschiede, aber der ist gar nicht so groß zwischen den, wie das gesteuert wird. Okay. Sondern die Steuerung ist das. So, weil es gibt zwei Steuersysteme, ne?
Mhm.
Und welches
hormonell
ist jetzt
das? Und neuronal?
Ja, genau. Und welches ist das schnelle?
Neuronal.
Und welches ist das langsame?
Endokrin.
Ja, also das hormonelle. Welches benutzt die Chamäleon?
Wahrscheinlich dann
das Endokrine, ne?
Hm.
Und darum sind die Oktopoden halt auch so fix, weil das alles neuronal gesteuert ist.
Weil Olli jetzt richtig den Professor raushängen lassen.
Ja.
Aber das ist ab wirklich zu, cool,
ab und
das
zu,
wusste ich.
Ab und zu muss man das ja auch mal. Ne?
Ja, das war auch keine Kritik.
So. Nee, und warum können die jetzt auch noch so viel Farben simulieren, ne? Weil die meisten, also ganz viele Meerestiere, sehr viele wasserlebende Tiere können sich farblich so ein bisschen anpassen, ne? Können heller oder dunkler werden. Das können wir ja auch, aber das ist nicht gesteuert, sondern das ist nur
Bräunung.
Je nachdem, wie lange man Urlaub hat.
So habe ich das noch nie gesehen.
Das macht man auch
nicht. Ich werde nicht rot, ich tarn mich.
Genau. Nee, das
vor
ist
was?
In dem Fall
vor Ockersteinbrüchen.
Das ist Kommunikation, meine Fresse.
Okay. Ja. Ockersteinbrüchen.
Das sind Ockersteinbrüche nicht Ockerfarben?
Die sind orange-rot. Es gibt aber unterschiedliche Töne.
Warum?
Es gibt rote, orange, grüne teilweise sogar.
Wild, ich kann mich mit Ocker nicht so aus.
Hängt davon ab, welche Mineralien drin sind.
Lenin, der Ocker-Experte.
Ja, Lenin kenne ich mit Ocker richtig aus.
Ich war zu viel in Ockersteinbrüchen, als ich klein war in Frankreich. Ich finde die ultra schön und meine Eltern auch, deswegen war ich da so häufig. Es gibt sehr viele Bilder von mir, wo ich unheimlich orange bin, weil es stoppt ja auch alles. Und du spielst damit so 2 Minuten und kannst ja auf allem malen. Das ist ultra cool.
Ja, auf diesen alten Bildern sieht sie aus wie Trump.
Ja, nee, wirklich. Nur nicht so faltig.
Na, das ist schön.
Und mit einer besseren Haltung.
Ja.
Und nicht so rechts.
Ja, aber das sieht man auf dem Foto nicht.
Und nicht mit so vielen Schuldigsprüchen.
Genau. Ja, und wir haben halt 3 unterschiedliche Zellen, auch da den Professor nochmal eben rausgehangen. Wir haben Chromatophoren, die sind relativ typisch, ihr wisst das, ja. Also Chromatophoren funktionieren, das sind kleine Säcke, die mit Farbe gefüllt sind. Meistens gibt es ungefähr 3 unterschiedliche. Rot, schwarz, gelblich. Und die, je nachdem, da sind noch Muskeln dran, die innerviert sind, also über Nerven. Ja. Und die dann sich breit ziehen können, dann wird der Fleck größer und dunkler. In Fläche sieht das dann dunkler aus. Oder sich zusammenziehen kann, dann ist der Fleck so klein, dass er bei der normalen Auflösung nicht auffällt. Darüber, das ist der eine. Dann haben sie in der Schicht darunter, haben sie Iridiophoren. Das sind Zellen, die Licht reflektieren können, aber in einem anderen Spektrum. Und dadurch kriegen sie auch Farben wie Blau und sowas hin. Da gibt es ja keine Chromatophoren für. Und dann noch in der Schicht darunter haben sie noch Leukophoren. Da ist der Name auch wieder Programm. Ne? Leukos weiß. Nee, Leukos gelb, ne? Ja, Leukos gelb, aber die sind ja sehr hell. Das ist eigentlich eine reflektierende Schicht, die dann auch wiederum
Sind Leukozyten gelbe Blutkörperchen?
Ja, es heißt zwar weiß, aber Leuko heißt doch gelb.
Ich weiß es nicht, ich kann kein Griechisch.
Ätz mich nicht an, weil ich kein Griechisch kann.
Okay, weiter im Turm. Die Leukophoren sind quasi die eine reflektierende Schicht darunter. Die können dann, und das ist dann wieder zu verbunden mit dem, was Cosi gerade eben gesagt hatte, die Haut nimmt den Lichteinfall wahr. Sie, also wie hell ist das? Und über die Leukophoren steuert es dann die Helligkeit nochmal nach.
Cool.
Und dadurch haben sie ein unheimlich weit ausfahrbares System, wie sie ihre Farbe ändern können. Und ja nicht nur in Fläche, sondern auch Streifen, Punkte oder sonst was.
Also man kann sich das so vorstellen, als wären das eine die Pixel, die Chromatophoren auf deinem Computer.
Ja, wobei
und
das
die,
ist
das Weiße ist quasi die Leukophoren ist quasi,
ne?
Die Hintergrundbeleuchtung,
ja.
An einem bestimmten Punkt.
Ja. Oh, aber die Pixel werden ja auch noch in zwei unterschiedlichen Systemen aufgebaut sein, ne? Also
ja, stimmt,
mit den Iridophoren und den Chromatophoren.
Ich wünschte, wir könnten das auch. Das wäre so geil.
Ja.
Oha. Stell dir mal vor, also erstens mal ist es cool, wenn du deine Hautfarbe anpassen kannst, so an deine Klamotten.
Nee, wir würden ja nicht mehr mit Klamotten rumlaufen, weil wenn du in einer Tour quasi
ja, du machst dir einfach dir Bodypaint die ganze
genau.
Zeit. Bodypaint.
Was würden wir über Leute, die sich tätowieren, lachen? Warum lässt du das? Das kannst du doch so.
Also hautfarbenbasierter Rassismus wäre dann ja nicht mehr so wirklich ein Ding, weil ist ja sowieso die ganze Zeit unterschiedlich. Und kleiner, aber feiner Perk. Zum Beispiel stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie einen Pickel oder sowas und denkst dir so, oh, warum ist denn der so rot? Den sieht man übelst. Machst du ihn einfach nicht mehr rot.
Oder
machst
du dich
komplett rot.
Du bist komplett rot. Also dann würde man sagen, hier, Lenin, na, hast du im Ockersteinbruch gespielt oder hast du wieder Pickel?
Genau, immer wenn jemand rot ist, dann denke ich so, oh, da versucht gerade jemand einen Pickel zu kaschieren. Voll unangenehm. Oh, voll awkward, Alter.
Ja.
Ja, aber was ich auch cool fand bei der körperlichen Anpassung, so ganz viele andere Tiere, die sich tarnen, machen es ja zum Beispiel, gibt es ja zwei Wege, so Mimikry und Mimese. Das heißt, das eine ist, dass du deine Umwelt spiegelst und das andere ist, dass du einen anderen Fressfeind oder was Gefährliches widerspiegelst, damit die anderen Angst haben und weggehen von dir oder was Giftiges zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wie es bei Chamäleons ist.
Ja, bei Chamäleon benutzen die Farbe zur Kommunikation nur.
Nur zur Kommunikation.
Das ist ja halt das falsche Bild, dass wir immer denken, ja, das Chamäleon tarnt sich. Das tun die gar nicht.
Sie haben einen Gefühlsring.
Genau.
Oh, ja. That's so cute.
Ja, die werden in einer Tour rot oder grün, weil sie sauer sind oder was weiß ich. Aber.
Nee, aber auf jeden Fall, Oktopoden machen beides. Die tarnen sich manchmal zu giftigen Seeschlangen auch.
Ja,
yo,
das
kann der Mimik-Oktopus auch, der macht dann auch so der versteckt 6 seiner Arme unterm Körper und 2 macht er so nach vorne und schlängelt damit so rum, damit der von oben
aussieht.
Ja,
einer vorne, einer nach hinten.
Ah, stimmt, einer vorne, einer nach hinten, damit der aussieht wie eine Schlange. Ja. Und wahrscheinlich streckt sich dann der Oberkörper auch ein bisschen lang. Das würde ich gerne mal live sehen, das muss richtig wild aussehen.
Ja, aber der ist, glaube ich, auch nur im Indo-Pazifik zu finden. Ich hätte mir da auch bei dem Mimik-Oktopus noch rausgeschrieben, sie haben dafür beschrieben, dass er 15 verschiedene andere Seetiere nachahmen kann. Unter anderem Feuerfische, Seezunge, Seeschlange und wohl noch andere. Also da gibt's auch, können wir das sogar verlinken. Es gibt dazu Videos bei YouTube, wo sie so zeigen, wie der sich ändert in unterschiedliche. Das könnte man eigentlich.
Ja, ich glaube, es gibt ja auch diese Netflix-Dokumentation, Mein Lehrer der Oktopus.
Mhm. So, da haben wir auch kürzlich, wer hat denn das erzählt? Das hat doch irgendjemand.
Vielleicht Charlie, weil Charlie mag die total gerne. Ich weiß
Ich habe die noch gar nicht gesehen. Ich auch noch nicht.
Tatsächlich. Ich auch nicht.
Hätte man mal vielleicht zur Vorbereitung gucken können.
Habe ich auch kurz überlegt, aber. Aber dann ist es gut, weil dann haben wir nicht die Fakten so neu im Gehirn und geben dann nur den Leuten die Fakten, die sie vielleicht eh schon wissen. Ja, ich glaube, das haben eh schon sehr viele Leute geguckt. Ja. Und ich habe noch einen coolen Kommunikationsfakt. Nämlich, es wurde beobachtet vor 4, 5 Jahren zum ersten Mal. Also es wurde schon länger beobachtet, dass Grouper mit Oktopussen zusammenarbeiten. Weißt du, was ist ein Grouper nochmal auf Deutsch?
Gründlinge, ne?
Gründeln,
ja.
Hm. Genau. Und das sind ja auch so mittelgroße Jagdfische.
Nicht.
Sind nicht Gründeln?
Ich glaube nicht, dass das Gründeln sind. Gründeln sind die kleinen im Gründeln. Nee, was ist Grouper noch? Das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch.
Ah, Moment. Könnte es sein, dass es der Zackenbarsch ist?
Ja.
Das könnte gut sein. Ja. Weil die Grouper haben wir zum Beispiel auch beim Tauchen richtig häufig gesehen und wir haben immer auf Englisch drüber geredet und dann weiß man manchmal den deutschen Begriff gar nicht. Aber das
Scheiß
ist...
Scheiß englischer Studiengang. Wer sich gedacht hat, das ist ein Grundmilieu.
Und die haben eben ganz lange nicht gesehen, ob die
Oktopusse oder Oktopoden eben haben nicht gesehen, dass die selber mit was in Anführungszeichen essen bei der Jagd. Die haben nur irgendwie kooperatives Verhalten, haben Verhalten als kooperativ gedeutet und so diese Theorie in den Raum gestellt, dass sie zusammen jagen. Und dann haben sie jetzt vor ein paar Jahren beobachtet, die Interaktion zwischen einem Oktopus und einem Grouper von irgendwie Ethologen und die.
Also Verhaltensforschern.
Genau, Verhaltensforschern, aber die sozusagen nach draußen gehen, nicht so wie jetzt die Skinnerbox-Verhaltensforscher, die dann immer nur eine Ratte in Gefangenschaft angucken, sondern die so rausgehen und sich verschiedenes Verhalten angucken. Und die haben ganz interessante Kommunikation aufgebaut und gerade weil Oktopusse ja nicht sich gegenseitig aufziehen oder also ihre Kinder aufziehen, weiß man halt nicht, ob das einfach nur ein Verhalten von einem Oktopus ist, weil die halt so anpassungsfähig sind, dass es auch einfach sein kann, dass nur manche dieses Verhalten
das
halt
eine
zufällig eine spontanes Lernen ist. Der Oktopus hat dann quasi mit dem Grouper sich getroffen, also der hat da gewartet, der Grouper ist zu dem gekommen und dann hat der Oktopus gespiegelt, hat er die Musterung des Groupers angenommen als Signal und dann gab es verschiedene Deutungen und Signale hin und her und dann wurde vom Grouper die Jagd nach einem signalisierten, also dass der Oktopus irgendwo ein Tier gefunden hat und dann hat der Oktopus den quasi aus dem Loch rausgejagt und der Grouper hat gekillt. Die haben dann auf jeden Fall, also die haben nicht so lange beobachtet, dass man jetzt wissen könnte, ob der Oktopus mitgefressen hat oder so, aber das war auf jeden Fall, also die Beschreibung war genial, ich kann die jetzt nicht mehr 100% so wiedergeben. Aber richtig cool einfach das. Und er hat halt irgendwie 2-3 Mal in dieser Konversation verschiedene Farben gewechselt. Und eine auch so hat er quasi sich selber wie eine Leinwand benutzt und quasi einen Ort in der Nähe gezeigt dadurch.
Pfeile drauf.
Ja, nee, so ein bisschen. Aber nee, guck mal, in der Höhle, die so aussieht sozusagen, die aber da hinten ist. Und das war so richtig crazy einfach.
Ja, das ist schon cool.
Und vor allem diese Kooperation zu sagen, guck mal, ich nehme die Farbe von dir an, ich möchte mit dir kooperieren. Wild.
Es klingt aber auch ein bisschen, als sähe das Ganze aus wie so ein shady Drogendeal.
Ja.
Also, so wie du es jetzt beschrieben hast, sah das so ein bisschen aus wie so ein Back-Alley-Treffen, wo Leute dann sagen so, okay, wir planen jetzt hier
so
irgendwie einen Heist. Oder
die Jacke auf, let's go.
Ja, nur so ganz schnell, ich bin übrigens.
Komm, also es muss jetzt schnell gehen und es muss geheim, deswegen machen wir hier irgendwie coole
aber es würde, Zeichen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der nichts abgekriegt hat, weil warum sollte Oktopus das machen?
Exakt,
weil er nett ist. Vielleicht?
Klar.
Nee, es wurde einfach nur nicht beobachtet. Das wollte ich nur dazu sagen, dass man natürlich nicht endgültig irgendwie was dazu sagen kann. Aber das ist halt irgendwie faszinierend, wenn man sich vorstellt, so ist es ja, wie wir Menschen vielleicht mit einem Hund kommunizieren.
Ja,
das
aber
ist eine
es gibt ja solche expliziten gemeinsamen Jagdstrategien durchaus auch bei anderen Tieren. Aber da kann man einfach davon ausgehen, dass das quasi schon eher erlerntes Verhalten ist.
Nee, also eher, dass sich evolviert hat.
Ja, oder evolviert hat.
Nicht wirklich erlernt.
Ja, ja, stimmt. Also ja, der Honiganzeiger und der Honigdachs wäre so ein Beispiel. Ne? Der Honiganzeiger, das macht, aber wobei, der Honiganzeiger ist ein kleiner Vogel in Afrika, der, wenn er Honigwaben entdeckt, dann meistens einen Honigdachs dahin leitet. Also sehr auffällig und dann dahin fliegt, der Honigdachs geht dann da rein, reißt das alles auf und er kriegt dann, der Honiganzeiger kriegt dann
ein bisschen
Honig ab. Das machen die aber, haben die auch dann mit Menschen gemacht.
Mhm.
Also insofern das Übertragen, das Verhalten vom Dachs auf den Menschen, weil sie gewusst haben, der Mensch macht das auch.
In dem Paper, was ich darüber gelesen habe, wurde es so ein bisschen verglichen mit, wie hoch die Planungsintensität von dem einen Tier ist. Sozusagen, dass die, wenn man zum Beispiel auch Jagdstrategien jetzt von Delfinen beobachtet, ist ja auch sehr planungsintensiv. Und genau so übernimmt der Oktopus, also es wurde sogar jetzt schon mal beobachtet, dass Muräne, Grouper und Oktopus zu dritt jagen, which is, also crazy auf jeden Fall, obwohl die eigentlich Fressfeinde sogar teilweise voneinander sind. Und aber dass dann der Oktopus quasi das Brain der ganzen Sache ist und dass es immer ein sehr, sehr unterschiedliches Jagdverfahren auch ist. Und das ist, glaube ich, das, was es dann so besonders macht, so die Anpassungsfähigkeit und so. Aber trotzdem irgendwie eine Art Kommunikation aufzubauen mit anderen Tieren, die dir eigentlich nicht wohlgesonnen sind. Eine Kooperationsfähigkeit.
Aha. Der Oktopus ist der Casbreaker der Gruppe. Kleiner Six of Crows Joke. Okay.
Ja, ein anderes Fakt, was ich gefunden habe, was so auch wiederum so ein erlerntes Verhalten ist, was ja auch wieder erstaunlich ist für ein Tier, was das nicht von nur aus eigenem Lernen erlernt haben kann, dass das kleinere Oktopoden zum Teil Tentakel von portugiesischen Galeeren, das ist ja so eine Qualle, die sehr lange Tentakel hat, die sehr, sehr giftig sind, die Fische also sehr schnell lähmen können, als quasi Waffe und als Schutz, oder nicht, ich glaube eher als Schutz benutzt, also oder, ne, ich glaube, als Waffe und als Schutz quasi mit sich rumtrug, so ein Tentakel, um damit dann das wiederum. Das
ist für die Qualle auch scheiße.
Weil die Qualle kriegt nicht so viel mit, wenn
ja, also ich weiß, aber stell dir mal vor, sie würde was mitkriegen. So, stell dir mal vor,
die das so ein Tentakel ab.
So, jemand nimmt einfach deinen Arm mit, so, ich brauch den, sorry.
Ja. Das ist wirklich so ein sehr schlechter Slaughter-Film, wo der irgendwann dem anderen einen Arm abreißt und dann den
nur um anderen Leuten damit einen zu klatschen.
Damit es verprügelt.
Ja. Aber die sind generell ja sehr große Werkzeugbenutzer, die genau. Oktopoden. Da wolltest du wahrscheinlich drauf eingehen. Ne?
Ja, das ist, aber das war so ein Beispiel. Also es gibt eine Reihe von Beispielen in der Natur, ne, dass Oktopoden Muscheln oder Kokosnüsse oder kaputte Flaschen und Gläser zum Schutz und zur Tarnung auch mit benutzen und mit sich rumtragen. Da quasi.
Es gibt ja sogar eine Oktopusart, die danach benannt ist, ne? Kokosnuss-Oktopus?
Genau. Es gibt auch dazu wieder so endgeile Filmchen, wo die dann so quasi nur dann so zwei Beine aus der Kokosnuss raus und die damit laufen. Und so.
Das ist wirklich der Inbegriff von diesen Filmen, wo Leute in der Mülltonne sitzen, genau. Stehen und so von A nach B laufen, ja. um irgendwie unauffällig irgendwas
Stealth
zu machen.
Stealth 100. Ja.
Und im Labor hat man ja auch nachweisen können, dass Oktopoden zum Beispiel Gläser aufschrauben können, sogar so Childproof-Glases, die Kinder nicht aufkriegen, kriegen die Oktopoden dann auch. Also.
Aber generell Oktopoden zu halten ist ja auch extrem schwer, eben weil sie die fiese Kombi haben von, sie passen durch sehr kleine Löcher und sie sind extrem schlau. Das heißt, in irgendwelchen Aquarien oder sowas, wo die Oktopoden halten, das ist alles irgendwie foolproof da versichert, damit da diese Oktopoden nicht rauskommen. Es passiert trotzdem ständig, dass die einfach abhauen und die dann teilweise wirklich, ich glaube, das kommt in Rendezvous mit einem Oktopus auch vor, dass die den einen Oktopus dann irgendwo tot finden, weil der halt einfach, die können ja ein bisschen.
Die kommen eine Zeit lang aus,
die kommen eine Zeit lang aus dem Wasser, so klar, aber halt nicht dauerhaft und der ist dann irgendwo hingelatscht und da dann halt leider gestorben. Aber das passiert halt öfter, weil die ständig aus ihren Gehegen da ausbrechen, weil du musst sie ja irgendwie belüften und sowas. Das heißt, du kannst sie nicht einfach ohne Löcher machen. Hm. Und dann squeezen die ja durch irgendwelche Scheiße durch und machen irgendwelche Riegel auf. Das ist schon sehr lustig. Aber generell, Oktopoden zu halten, ist auch nicht empfohlen. Also es ist ja jetzt auch so ein großes Ding von wegen Oktopoden so Farmen zu machen, weil halt Oktopoden ja auch viel gegessen werden und immer mehr gegessen werden und irgendwie der Bedarf ja irgendwie gedeckt werden muss, anstatt dass man einfach sagt, man isst keine Oktopoden, aber okay.
Das erzähl mal Griechen, du.
Ja, ich weiß, aber also da wird ja jetzt quasi geplant, okay, wie können wir das machen, dass wir so quasi wie Aquakulturen für Oktopoden machen können, was aber mega scheiße ist, weil Oktopoden halt hauptsächlich Alleingänger sind und extrem viel, die brauchen viel Platz und die brauchen viel
Beschäftigung.
Um irgendwie ein halbwegs sinnvolles Leben führen zu können. Das heißt, wenn du die in ein tristes, wie nennt man das?
Aquarium
packst, ist das erstens ein riesiger Leidensdruck für die, weil die halt einfach nicht, weil denen fucking langweilig ist. Und zweitens, wenn du dann lauter andere Oktopoden noch dazu packst, dann kann das sehr schnell dazu kommen, dass sie sich kloppen und halt auch gegenseitig fressen einfach. Mhm. Und weil sie ja immer sterben, wenn sie Kinder kriegen einmal Kinder und sterben dann eigentlich, musst du halt eigentlich auch immer wieder Nachwuchs, also quasi Nachschub holen aus dem Meer. Das heißt, letztendlich überfischst du trotzdem noch.
Naja, das wäre ja in der Theorie möglich, dass du quasi einen Teil, also es ist ja im Prinzip bei fast allen Tieren, die wir zu uns nehmen, du hast Zuchttiere, die du quasi vermehrst und dann die du noch groß ziehst und dann schlachtest, bevor sie in ein gewisses Alter kommen. Das könnte man sicherlich genauso machen, aber deine Punkte, dass die faktisch schwer haltbar sind und dann auch einzeln gehalten werden müssten, macht das einfach, wenn man das artgerecht in Anführungsstrichen versuchen würde hinzukriegen, unheimlich schwierig und auch so teuer, dass das sich dann auch wiederum eigentlich faktisch nicht lohnt, denke ich. Ne? Also insofern.
Als man das erste Mal versucht hat, Oktopoden in Aquakultur zu halten, weil die halt auch so empfindlich reagieren auf Veränderungen in Wasserqualität und so weiter, als man das erste Mal probiert hat, sind, glaube ich, 20% sofort abgekratzt einfach. Ja. Also das ist nicht nur cruel, sondern auch einfach lohnt sich nicht.
Ja. Habt ihr was zu Oktopodenblut?
Ja. Okay. Ich nicht. Warum es blau ist, meinst du?
Das ist blau ist erstmal schon, ja.
Also Oktopodenblut ist blau.
Und warum ist es blau?
Und zwar, weil, also menschliches Blut, beziehungsweise nicht nur von Menschen, sondern von
Wirbeltieren
ist ja rot, weil das, was den Sauerstoff transportiert in unser Blut, ist ja Eisen. Wir haben Eisenblut. Und bei Oktopoden ist das nicht Eisen, sondern Kupfer.
Genau.
Und deswegen haben die blaues Blut.
Ja.
Finde ich sehr cool.
Hämocyanin und mit Kupfer als Bindungspartner für den Sauerstoff, ne?
Genau. Und noch ein kleiner Funfact ist, dass Oktopoden keine Ohren haben. Aber sie können trotzdem, also sie haben keine Ohren per se.
Aber warum ist das ein Funfact? Weil eine Schnecke hat ja auch keine Ohren.
Ja, aber also ich meine, wenn ich mir gedacht habe, so okay, Oktopoden, das sind irgendwie so komplexe Tiere,
okay,
die
ja,
werden
stimmt,
schon irgendwie hören können. Und hören für mich ist Ohren haben.
Mhm.
Aber, also natürlich, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, ist es ziemlich klar, dass Oktopoden keine Ohren haben. Aber ich leite jetzt quasi über zu, wie sie eigentlich hören.
Ah.
Nämlich mit Statozysten. Und Statozysten sind kleine, mit Flüssigkeit gefüllte Blasen. Und damit können die quasi Geräusche und Bewegungen im Wasser wahrnehmen. Und das ist quasi deren Art und Weise zu hören.
Also auch Vibration sozusagen, die dann in diese Flüssigkeit übertragen wird.
Genau.
Cool.
Ja.
Das ist im Prinzip aber auch wiederum nicht so überraschend, weil im eigentlichen Sinne Fische auch keine richtigen Ohren haben, ne? Also
ja.
Die haben auch primär, nehmen die auch erst einen tiefen Druck, Wahrnehmung über das Seitenlinienorgan, was ja auch so in der Liga spielt, sagen wir es mal so. Wir wollten ja sowieso irgendwann noch eine Folge machen zu den Sinnesorganen von Tieren, oder?
Ja,
fände ich also, cool.
Falls es da Interesse gibt.
Meldet euch.
Ja. Und dann über das Blut kommen wir da nochmal zu kurz zur Atmung. Wie atmet denn so ein Oktopus?
Über die Haut auch. Also sie haben Kiemen.
Ja.
Und also
wo sind denn die Kiemen? Anders als beim Fisch?
Die Kiemen sind doch da beim
sind der Mantelansatz, Mund, das aussieht nicht? Wie der Mund?
Nee, die sind im Körper oder im Kopf oder im Mantel, wie auch immer du das bezeichnest. Es ist ja eigentlich im Prinzip ein und dasselbe, ne? Also ob du das jetzt als Kopf oder als Mantel oder Mantel bezeichnen uns, glaube ich, eigentlich eher bei den Kalmaren.
Nö, auch bei den Oktopoden.
Ja?
Ja.
Okay, dann habe ich das vielleicht. Naja, auf jeden Fall ja. Die haben da drin liegen die sind nicht offensichtbar. Sind also nicht so wie mit Kiemen bei Fischen und das, wo es rausgeht, ist der Siphon und das ist das, was du meintest, Leonie. Das ist quasi dieser Auspuff. Und die benutzen das ja auch zur Fortbewegung oder zur sehr schnellen Fortbewegung, indem man da die Muskeln zusammenzieht und mit sehr hohem Druck das Wasser raus und quasi so Düsenantrieb.
Torpedo.
Torpedo abfeuert und dann, das ist eine Art, wie sich Oktopoden fortbewegen können. Ach so, ja, ich springe sehr komisch.
Unüblich.
Ja. Also im inaktiven Zustand können sie sehr viel wie über die Haut atmen, aber beim aktiven Zustand, also wenn sie aktiv sich fortbewegen oder jagen oder sowas, dann ist das primär über ihre inneren Kiemen. Aber dann wird ja auch relativ viel Wasser da reingespült.
Ja. Aber und dann gibt es da ja noch die haben ja drei Herzen. Zwei davon sind Kiemenherzen, die bei den Kiemen sitzen und dann quasi den Sauerstoff aufnehmen und weiterleiten zum Hauptherz.
Ah, die haben also keinen direkten Lungenkreislauf und Körperkreislauf wie Menschen, sondern es ist gleich beides in einem so ein bisschen.
Ja,
ja, die haben auch ein halboffenes Gefäßsystem, ne? So, oder? War doch so, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja.
Fact-check.
Ich finde es schön, weil ich habe mich mehr so damit auseinandergesetzt, warum sie so sind, wie sie sind. Und ihr habt euch damit auseinandergesetzt, wie sie so sind. Sehr schön.
Und zwar so cool. Naja, und jetzt da, wo ich eben schon quasi drauf gekommen war, Fortbewegung. Ne? Also einmal durch Wasserausstoß, dann können die quasi so kriechen. Und dann können sie auch, und darum jetzt wieder zurückkommt auf das, sind das Arme, sind das Beine, können die auch, es gibt so coole Filmchen auch wieder, wie die auf zwei Beinen unter Wasser laufen. Das sieht irgendwie aus wie animiert. Also ganz, ganz skurril ist es also in der Theorie auch möglich. Höchstwahrscheinlich geht auch noch mehr. Wenn die sich wie so eine Flunder fortbewegen, dann werden sie sich auch damit fortbewegen können. Ne? Wenn die, wenn so ein Mimikry-Oktopus sich wie so ein Flunder aussehen lässt, dann wird er sie auch so in der Art schwimmen. Also ja, die Optionen sind da doch relativ vielfältig. Was wir noch nicht genannt haben, fällt mir jetzt auf, ist, wie ist der deutsche Name von der Großgruppe? Wie heißen Cephalopoden auf Deutsch?
Kopffüßer.
Ja, wäre aber nicht, glaube ich, das, was die normalen Leute sagen würden.
Was, weil wir so Elite, weil wir so Elite sind. Was sagen einfach, denn normale Leute dazu?
Das wollte ich ja von euch wissen.
Ja, aber ich weiß es ja nicht.
Kalamare, keine Ahnung.
Tintenfische.
Ach so, ich dachte, Tintenfische sind nur die Kalamare und die Oktopoden sind keine.
Oktopoden sind achtarmige Tintenfische.
Sind auch echt? Tintenfische. Das ist alles,
aber die
das
haben ja keine Tinte.
Natürlich.
Natürlich haben die Tinte.
Wo haben die Tinte?
Auch da, die ist auch drinnen, die wird auch über den Siphon mit ausgestoßen. Da fand ich ganz witzig, dass, oder interessant sogar, dass die, also ich bin immer davon ausgegangen, die Tinte ist quasi einfach nur dazu da, den Feind abzulenken. Ne? Man stößt diese farbige Tinte aus, die aus Farbstoff, also Melanin ist das, glaube ich, und Schleimstoffen besteht und das bleibt dann da zurück, ne? Und dadurch wird das dem Beutegreifer quasi erstmal verwirren, indem er denkt, da was ist denn jetzt meine Beute. Aber das Spannende daran ist, die enthält auch eine ganze Reihe andere Substanzen, also die wohl
die betäubt den Geruchssinn, wa?
Die den Geruchssinn und auch die Augen reizen kann. Also das ist Tyrosin, glaube ich, da drin. Dann sind da wohl auch noch irgendwelche Schleimstoffe, die sich auf die Kiemen legen können und die Atmung blockieren können von ihren Fraßfeinden. Also doch sehr, sehr komplex.
So eine Art integriertes Pfefferspray.
Genau. Quasi. Ja.
Sieht nur hübscher aus.
Und das ist voll cool, weil das ist, habe ich jetzt voll neu dazugelernt, obwohl ich auch echt eine Weile gelesen habe über Oktopus.
Es gibt einfach wirklich
viel
zu wissen.
Ja, das stimmt.
Über Oktopoden.
Ich dachte immer, das wären nur die Kalamare.
Ja, also es gibt Tintenfische und dann gibt es die achtarmigen Tintenfische und dazu gehören die Kraken und das sind die Oktopusse. Oder? Kraken sind ja? Also Oktopoden sind Kraken und Kraken sind Oktopoden.
Genau, das ist Synonym.
The Kraken. Genau, aber das finde ich ist ein guter, kleiner Allround-Beitrag zu Oktopoden. Wir können auch so eine schnelle Fun-Fact-Runde machen. So. Hau raus.
Das könnten wir, ja. Also zum Beispiel, dass Kraken waren die ersten Nicht-Wirbeltiere, wo man assoziatives Lernen nachgewiesen hat. Meine Güte, eine Sprachfindungsstörung heute. Also, dass zwei Reize, die per se erstmal höchstwahrscheinlich nichts miteinander zu tun haben, also klassisches Pavlov, ne, dass sie die verbinden können, dass sie lernen können, dass wenn Licht angeht, gibt's Futter. Wenn man am Anfang immer nur das Licht parallel zum Futter leuchten lässt, dann werden sie schon mal das Besteck rausholen, wenn das nächste Mal das Licht leuchtet. Das wäre was. Und dann haben Forscher untersucht, ob Oktopoden spezielle oder wir wissen, bei Menschen, bei vielen Tieren haben die eine Rechts-Längs-Hand-Präferenz oder sogar bei Hummern weiß man das, ne? Dass es Hummer gibt, die primär mit der einen Schere mit der anderen machen. Und dann gab es Untersuchungen, ob Oktopoden auch bevorzugt
einen Lieblingsarm haben.
Genau, oder gewisse Sachen mit gewissen Armen machen. Und da das deutet wohl darauf hin, dass das so ist. Aber das Paper war jetzt nicht so ganz so sehr wissenschaftlich. Ja, wir haben rausgefunden, dass 4 von 8 das so gemacht haben und darum nehmen
aber
wir das an.
Ich habe auch mehrere Sachen darüber gelesen, dass sie bevorzugt bestimmte Arme für bestimmte Sachen benutzen. Ja. Quasi wie Links- und Rechtshänder bei Menschen. Bloß, wie würde man das dann nennen? Ich bin Viertarmer.
Genau.
Ich bin vorne Linksarmer.
Mittellinksarmer, ja.
Mittel-1-Links und Mittel-2-Links.
Gliedmaßenspezialisierung wurde es genannt in dem Paper.
Soweit ich weiß, können auch Oktopoden, um auf die Intelligenz als Fun Fact zurückzukommen, nicht nur durch Trial and Error lernen, sondern auch Lösungen zu komplexen Problemen im Vorhinein durchdenken und dann direkt durchführen. Also, dass du sozusagen nicht erstmal, wenn du ein Rätsel vor dir siehst, es 20 Mal ausprobieren musst, wie es richtig geht, sondern dass du es angucken kannst, du kommst auf die Lösung und dann kannst du es lösen. Dann
auf einmal eine kleine Glühbirne auf der, genau, auf der Haut, also, nachgebildet von dem Oktopus. Und dann,
genau, wird der Kopf kurz mal hell. Du kannst das Rätsel sozusagen im Kopf abbilden und du musst keine Energie aktiv reinstecken in deine Arme, um das zu machen, sondern in deinem Gehirn macht man das dann.
Eine Imagination sozusagen.
Ja.
Also diese Teile von IQ-Tests, wo du irgendwie, keine Ahnung,
ein Objekt
Kopf
drehen musst.
Ja, ein Objekt drehen musst oder im Kopf einen Würfel falten oder sowas. Das können Oktopoden auch. Ich sag's dir.
Sowas finde ich aber richtig fun einfach.
Sowas habe ich tatsächlich immer geliebt. Also als ich diesen Intelligenztest gemacht habe, war das auch mein Liebling.
Ja,
das und so
auch.
Und so Sachaufgaben, so irgendwie, wo du dir dann logisch erschließen kannst.
Ich liebe auch Zahlenreihen, wenn du so eine Zahlenreihe vorgegeben hast und dann musst du die nächste Zahl hinschreiben, die logischerweise danach kommt, finde ich richtig geil.
Die liebe ich, bis ich sie nicht mehr hinkriege. Wenn ich eine Zahlenreihe,
komisch.
Ich habe eine Zahlenreihe nicht mehr hingekriegt, weil ich dann auch nicht mehr genug Zeit hatte.
Mhm.
Und da bin ich wirklich, das hat mich so gewurmt und meine Therapeutin meinte so, ja, nee, und also normalerweise, es ist schon so designt, dass man nicht alles schafft. Ich so, nee. Sie lügen mich doch an. Das ist bestimmt nicht so. Und nee, ich habe jetzt das letzte dann nicht geschafft und ich war zu langsam.
Das sagen sie nur, damit ich mich besser fühle.
Ja, genau. Habe ich ihr genauso unterstellt.
Oh, scheiß Therapeutin.
Da hat sie mich dann ein bisschen belächelt. Naja, vielleicht hört sie das ja. Grüße gehen raus. Ich bezweifle es.
Die gibt dir eine Freistunde, wenn sie das hier hört.
Ich glaube nicht.
Da hat sich so viel angehäuft. Ja, Frau Sorgona, wir müssten noch mal über das, was ihr an dem Podcast.
Ich habe mir da
Nummer
ein paar
3
Sachen notiert, ja. Die würde ich gerne noch mal mit Ihnen besprechen.
Aber bringen Sie bitte die beiden anderen auch mit, die haben es auch nötig.
Oh, dann kriegen wir so eine Paartherapiesitzung, aber zu dritt.
Oh.
Ja. Ach so, hatten wir das jetzt eigentlich aufgelöst mit dem Sehen, dass Oktopoden...
Nee, wir haben da noch gar nicht so richtig drüber.
Meinst du, also, dass sie mit der Haut zwar sehen, die haben, Oktopoden zeichnen sich ja dadurch aus, darum sind sie auch so wichtig für Evolutionsbiologen, weil sie einfach, ja, wie wir ein Kameraauge haben.
Die einzigen wirbellosen Tiere, die ein Kameraauge haben.
Genau. Und sogar den Trumpf gezogen haben, dass deren sensiblen Zellen oberhalb der Nervenzellen liegen, also so wie man es aufbauen würde, wenn man ein intelligenter Designer wäre. Also es gibt einige Evolutionsbiologen, die der Meinung sind, dass wenn es einen Gott gibt, dass der dann ein Oktopode ist, weil so bescheuert wie Wirbeltieraugen aufgebaut sind, sind das bei den Oktopodenaugen nicht. Also da ist die Rezeptorfläche ist ziemlich zugewandt und nicht hinter den ableitenden Nervenzellen, wie das bei uns ist. Aber sie haben halt nur ein Typ von lichtsensitiven Zellen. Und da war sehr, sehr lange halt diese Frage, wie kann denn ein Tier, was sich mit so vielen Farben kommunizieren kann, nur einen Rezeptor haben? Und da gibt es mittlerweile, glaube ich, 3 unterschiedliche Erklärungsansätze. Und ich bin nicht mehr sicher, ob mittlerweile schon bewiesen ist, dass der eine oder der andere oder möglicherweise sogar Kombinationen stimmen. Den einen hat Cosi vorhin schon genannt, ne, dass sie auch noch photosensitive Zellen in der Haut haben. Damit würde man zwar das Auge keine Farbe wahrnehmen, aber das könnte ja quasi dazu verrechnet werden. Der andere war, dass die Pupillen so aufgebaut sind, dass über die Größe der Öffnung unterschiedlich farbiges Licht nur eingeführt wird. Und wenn sie die dann ändern, dann können sie quasi...
Wie Kanäle changen im Mikroskop.
Genau, wie im Mikroskop Kanäle wechseln und dadurch Farben aufnehmen.
Und dann, ich stelle mir nur so vor, ich bin so ein Oktopus und ich schalte so, okay, ich sehe kein Gelb, okay, alles klar. Jetzt sehe ich Blau, ja, ich sehe Blau, alles klar. Und wahrscheinlich geht es dann so schnell, dass dann das ein gemeinsames Bild im Gehirn ankommt.
Das ist so cool.
Ja.
Ja, die zweite war, dass es auch gar nicht so nötig ist, weil die Farben gar nicht so sehr stimmen müssen, weil wir uns ja meistens
unter Wasser in
einer Ebene befinden, wo alles doch eher in dem blau-grünen Bereich liegt. Wobei dann ist natürlich die Frage, warum machen sie sich denn überhaupt die Mühe und machen nicht alles mit Schwarz anstelle mit Rot? Also Rot würde ja schwarz sein und damit faktisch nicht so wichtig sein.
Da habe ich aber auch drüber nachgedacht. Aber ich meine, Oktopoden haben ja schon sehr viel verschiedene Lebensräume. Und in je flacherem Wasser du halt unterwegs bist, desto mehr spielen Farben ja auch wieder eine Rolle.
Genau.
Und deswegen
dann
würde die Hypothese
absolut schwächste halten.
Ja.
Und dann ist noch was untergekommen, was ich auch total spannend finde. Was noch dazu kommt, Oktopoden können polarisiertes Licht sehen. Und polarisiertes Licht ermöglicht einem natürlich auch Schärfe zu sehen. Ich weiß nicht, ist euch das mal, hattet ihr mal mit einer so polarisierten Sonnenbrille auf dem Wasser geguckt? Und du kannst ja vorher, siehst du, das spiegelt sich alles auf der Wasseroberfläche, du siehst nicht, was da drunter ist. Und mit der polarisierten Brille siehst du auf einmal die Fische, die unter der Wasseroberfläche schwimmen. Und so können die natürlich, das ist jetzt, hat mit dem Farbsehen nichts zu tun. Ne? Das war jetzt einfach nur noch ein weiteres Fact, was ich dazu in den Sack gehauen habe. Ja, und dann habe ich, glaube ich, hier mein Pulver verschossen.
Aber tatsächlich, um nochmal zu Farbe und so zurückzukommen, gibt es ja auch Unterschiede zwischen verschiedenen Oktopodenarten, wie komplex die Augen sind. Also man kann schon sehen, dass Oktopodenarten, die primär nachtaktiv sind, weniger komplexe Augen haben als Oktopodenarten, die primär tagaktiv sind. Und Oktopodenarten, die in tropischen Gegenden leben und auch in Riffen und so, dass die komplexere Augen haben als zum Beispiel Tiefsee-Oktopoden. Die Theorie ist, beziehungsweise die Hypothese ist, dass sich das so entwickelt hat, weil da gibt es natürlich auch einfach mehr zu sehen. Also so ein Riff ist halt bunter und kleinteiliger als jetzt das offene Meer oder so. Ja. Dementsprechend haben sich da dann komplexere Augen entwickelt. Was ich noch so eine letzte süße kleine Anekdote fand, ist, ich finde es immer so schön, wenn ich darüber lese, wenn irgendwelche ForscherInnen mit Tieren arbeiten und dann darüber reden, wie sehr sie die Tiere lieben, mit denen sie arbeiten, aber wie frustrierend das auch sein kann. Und bei Oktopoden ist es besonders schön, eben weil die so schlau sind und deswegen du halt wirklich, je nachdem, was du halt untersuchen musst du halt wirklich schlaue Ideen haben, wie du das untersuchen kannst, weil das sonst halt einfach nicht funktioniert. Unter anderem haben übelst viele Leute das versucht, dass die irgendwie Hirnschwingungen angucken wollten von Oktopoden und denen dann da halt irgendwelche Contraptions aufgesetzt haben. Und das hat halt immer nicht geklappt, weil die das sofort abgerissen haben. Und das ist, ich stelle mir dann halt einfach vor, wie da irgendwelche ForscherInnen da so sitzen und denen
so versuchen, jedes Mal so
verschiedenste Contraptions auszudenken, die sie irgendwie an dieses Vieh ranbringen können. Und weil die halt einfach, die kommen ja überall ran an ihrem Körper. Wie sie dann einfach so sagen, so, nö, und wie so ein Hut das so absetzen und sagen, nö, kein Bock. Und du daneben sitzt so.
Ich stelle mir gerade eher so vor, wie immer wieder so ein Tierpfleger oder ein Wissenschaftler versucht, so den Arm, der gerade nach ihm greift, so ein bisschen runterzudrücken, so ein bisschen festzuhalten. Da kommt immer wieder so ein neuer Arm aus irgendeiner Ecke.
Ja, oder wie so ein Baby versucht, ihm gut aufzusetzen und die krabbeln da immer dran und reißen sich das sofort wieder vom Kopf oder so.
Weil ein Baby, was die Kopfgröße auch noch verändern kann, so dass der Hut von alleine runterfällt. Oder
stell mal vor, sie zieht sich immer so zusammen und der Hut schwebt so weg im Wasser. Du denkst dir so, oh. Mann.
Oder du musst den Oktopus Handschellen an.
Und dann zieht er dann die Arme immer wieder
raus. Die Arme dünn, zack, raus.
Ja, da gab es dann eine Studie, da haben sie denen dann tatsächlich was implantiert. Das hat dann geklappt. Aber die Dinger konnte man nur einmal benutzen und um die dann auszuwerten, musste man die Oktopoden dann leider töten. Das war dann nicht so schön. Aber ja, ich fand die Vorstellung einfach irgendwie lustig, dass da lauter Leute sitzen und einfach seit Jahren versuchen,
frustrierte
sich was Sinnvolles auszudenken. Und die Oktopoden einfach immer nur sagen, nö, gar keinen Bock. Ja, fand ich hübsch. Und so habe ich alle meine Facts verballert, all mein Wissen nach außen getragen. Ich glaube, ihr auch.
Jo.
Und damit können wir den Sack für heute zumachen. Es war mir eine Ehre mit euch.
Ja, die.
Es war wunderschön.
Und wir winken euch mit 8 Armen zu.
Wir haben nur 6.
Nein, wir haben 8. Konrad ist dabei.
Ja, Konrad ist auch hier. Wir winken euch 8-armig zu. Danke ihr fürs Zuhören. Wir haben euch lieb.
Genau, schreibt uns, was euer Lieblings-Oktopoden-Fakt war oder ist.
Genau, generell über Feedback freuen wir uns natürlich immer.
Und aber über Wünsche,
ja,
bei
genau.
Themen und gerne Fragen, wenn
welche,
was unklar
welche
ist.
Welche irren Viecher wollt ihr als nächstes hören? Außer uns natürlich.
Wir wollen ja nicht nur über Primaten reden. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Das war Down the Rabbit Hole, der TU Dresden Biologie Podcast. Von und mit Cosima Sagona, Leonie Hobum und Oliver Zierau. Schnitt und Fact-Check Konrad Wilms. Musik Jan Sören Eckert.